Herzlich willkommen zur Lage der Nation, die Ausgabe Nummer 233 vom 20. März 2021 an einem Samstag aus logistischen Gründen. Aber wie immer mit dabei bin ich, Philipp Banse, Journalist, und auf der anderen Seite sitzt
Ulf Burmeier. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und am Anfang jeder Folge haben wir ja für euch meistens ein paar Hausmitteilungen. Und in diesem Fall herzlichen Dank für das viele positive Feedback zu unserer Kurzfassung Lage kompakt. Wir hatten ja für die Abonnentinnen und Abonnenten unserer Plus-Version in der vergangenen Woche zum ersten Mal eine Kurzfassung schneiden lassen. Wie gesagt, die Lage kompakt, wo in 50 Minuten so die wesentlichen Punkte der Lagefolge für diejenigen zusammengeschnitten waren, die nur ein bisschen weniger Zeit in die Lage investieren wollen. Und den meisten Menschen, die das so gehört haben, hat das erstmal ganz gut gefallen, Philipp, ne?
Ja, genau. Glaube ich, war erstmal so ganz ermutigend. Wir schauen mal, wie das so weitergeht. Kostet ja auch ein bisschen Geld und müssen wir mal gucken, wieso das Feedback ist. Aber das läuft erstmal ganz gut an. Könnt ihr euch ja auch mal anhören unter plus.lagedernation.org.
Ganz genau. Und ein Wunsch kam noch, das können wir an dieser Stelle sagen, dass die Plusfassung doch bitte, oder die Plusfassung und die Kompaktfassung doch bitte in einem eigenen Feed zu abonnieren sein sollten. Das werden wir auf jeden Fall einrichten, wenn das quasi ein dauerhaftes Angebot ist. Also bislang ist das ja noch eine Testversion. Da wollen wir jetzt noch nicht so die ganze Infrastruktur für einen neuen Feed aufbauen. Aber wenn wir das quasi in den Regelbetrieb übernehmen, dass wir von jeder Lage für die Pluskundinnen und Kunden eine Kompaktfassung schneiden lassen, dann wird es auch einen separaten Feed geben. Dann hat man also, wenn man Plus-Abo hat, die Wahl zwischen Lage normal, ohne Werbung, und Lage kompakt. Aber wie gesagt, im Moment ist das noch eine Testfassung, deswegen gibt es beide Folgen zurzeit im Plus-Feed.
Werbung.
Steuererklärungen zählen ja wirklich zum nervigeren Teil des Lebens. Außerdem hat man immer irgendwie die Angst, dass einem irgendeine Rückerstattung auch mal durch die Lappen geht. Und maximal effizient holt ihr eure Rückerstattung mit Taxfix. Taxfix hat komplexe Steuerformulare auf ein simples Frage-Antwort-Modell eingedampft. Eure Steuererklärung könnt ihr so in nur im Schnitt 22 Minuten machen. Taxfix erstellt alle Unterlagen für euch und sendet sie dann automatisch über Elster ans Finanzamt. Der Witz: wenn das Finanzamt euch weniger als 50 Euro erstattet, dann ist Taxfix kostenlos. Erst ab 50 Euro Erstattung kostet Taxfix 39,99 Euro. Und darauf bekommt ihr nochmal 20% Rabatt mit dem Code Nation bis zum 31. Mai. 20% Rabatt mit Codewort Nation. Wart ihr 2020 in Kurzarbeit, dann müsst ihr für 2020 zwingend eine Steuererklärung machen, und die ist dann in diesem Fall bei Taxfix sogar kostenlos. 100% Rabatt bei Kurzarbeit. Also einfach die kostenlose Taxfix-App runterladen oder auf taxfix.de gehen und loslegen. 20% Rabatt mit Codewort Nation. Alle Details auch nochmal in den Shownotes.
Werbung.
Ja, und da sind wir wieder und kommen zum ersten Thema dieser Woche. Wir blicken nochmal ins Erzbistum Köln. Da hatten wir ja vor einigen Wochen darüber berichtet, wie aus unserer Sicht unverständlicherweise die Strafverfolgungsbehörden bislang beide Augen und noch einige Hühneraugen zugedrückt haben, um nicht zu ermitteln gegen Fälle sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige. Nun hat das Erzbistum Köln in dieser Woche ein internes Gutachten vorgelegt über den Umgang des Erzbistums mit Fällen solcher sexualisierter Gewalt. Philipp, was steht da drin und was ist der Hintergrund?
Der Hintergrund ist, glaube ich, erstmal, ich würde nicht sagen das Wichtigere, aber auf eine Art irgendwie doch schon, denn wir hatten ja 2018, also vor gut zwei, drei Jahren, eine schockierende Studie der Bischofskonferenz, und die hat halt insgesamt für Deutschland, für die katholische Kirche untersucht, basierend auf den Kirchenakten zwischen 1946 und 2014, wie viel Betroffene von sexualisierter Gewalt finden wir denn in diesen Akten? Und damals sind sie auf die schockierende Zahl von 3.677 Betroffenen über sexuelle Übergriffe gekommen. Und das ist das Hellfeld. Über 1.600 beschuldigte Priester, Diakone und Ordensleute. Und obwohl das nur basierend auf den Akten war und nur das Hellfeld, hat diese Studie doch für erheblichen Wirbel gesorgt und auch dafür gesorgt, dass die einzelnen Bistümer der katholischen Kirche nochmal Studien machen sollen. Das passiert in verschiedenen Bistümern. Das Problem ist, in Paragraph 1 steht überall, der Bischof ist der Herr des Verfahrens, also die Bistümer geben den Auftrag, um zu gucken, wie war denn der Umgang, und du hast es ja schon gesagt, wie war denn der Umgang der Kirchenleute mit diesen bekannten Fällen, intern bekannten Fällen von Kindesmissbrauch. Also da ging es nicht darum, die einzelnen Missbrauchsfälle anzugucken, wer hat da genau was gemacht und wer war Opfer und Täter, sondern nur, was schlug davon in den Akten der Kirche auf, was wussten die Kirchenoberen und wie sind die damit umgegangen. Und das sollen jetzt verschiedene Bistümer erkunden und das Erzbistum hat es nun als ein Bistum mal vorgelegt. Das ist ja nun schon die zweite Studie.
Ja, genau, das ist nämlich der Punkt. Es gab ja schon ein erstes Gutachten, nämlich von der Münchner Kanzlei Westphal Spilker und Wastel, kurz WSW. Dieses Gutachten wurde dann jedoch wenige Tage vor der angekündigten Veröffentlichung doch nicht der Öffentlichkeit präsentiert, angeblich wegen methodischer Fehler dieses Gutachtens. Und jetzt ist eben ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben worden und das wurde vorgestellt in der vergangenen Woche. Diesmal ist Verfasser die Anwaltskanzlei Gerke und Wollschläger aus Köln. Und für dieses Gutachten wurden Akten des Erzbistums Köln zwischen 1975 und 2018 untersucht. Wiederum wurden nicht die Fälle selbst untersucht, aufgeklärt. Insbesondere ging es hier nur um den Umgang der Kirchenchefs und der Kirchenbediensteten mit den Fällen. Das heißt also nur auf Basis der Akten, aber es gab insbesondere keine Befragung Betroffener, keine Befragung der Opfer oder der mutmaßlichen Opfer, sondern es wird quasi ausschließlich die kirchliche Seite beleuchtet. Aber auch da finden sich schon Zahlen, die einen doch ein bisschen schaudern lassen, Philipp.
Die Untersuchung hat jetzt fürs Erzbistum Köln zwischen 75 und 2018 ergeben 202 Beschuldigte und 314 Betroffene. Über die Hälfte der Betroffenen sind Kinder unter 14 Jahren und zum großen Teil Jungs. Viele dieser Taten haben vor 1975 stattgefunden, sind aber erst nach 2010 gemeldet worden. Und jetzt ist es also so, dass in Köln der Umgang der Bediensteten der Kölner Kirche, des Kölner Erzbistums damit untersucht wurden. Und es wurden Pflichtverletzungen, wie das so heißt, festgestellt, vor allem beim ehemaligen Erzbischof Meißner.
Ja, das ist natürlich relativ praktisch für das Erzbistum Köln, denn der ist schon verstorben. Ja, das heißt also, wenn man da Verantwortung abladen kann, dann muss man nicht mehr viel weiter tun. Jedenfalls auf den ersten Blick, weil man ihn dafür nicht mehr zur Verantwortung ziehen kann. Wie gesagt, das Stichwort Pflichtverletzung betrifft jetzt eben nicht unmittelbar Pflichtverletzung im Sinne von Übergriffen auf Kinder oder auf Jugendliche, sondern da geht es um Pflichtverletzungen der katholischen Kirche und ihrer Institutionen beim Handling von Vorwürfen. Ja, es geht quasi hier um Verfahrensfehler im Umgang, nicht um die mutmaßlich strafbaren Handlungen von Kirchenmenschen als solche. Aber trotzdem, dieses Gutachten belastet eben den verstorbenen ehemaligen Erzbischof Kardinal Meißner, aber auch Menschen, die heute noch in Amt und Würden stehen, unter anderem den heutigen Hamburger Erzbischof Stefan Hesse, der allerdings schon um seine einstweilige Suspension gebeten hat. Außerdem den Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und den früheren Kölner Generalvikar Norbert Feldhoff. Die sind auch schon von Kardinal Wölki von ihren Aufgaben entbunden worden. Und die Vorwürfe lauten in allen diesen Fällen, wie gesagt, sie sollen bei der Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen Pflichten verletzt haben. Nach den Erkenntnissen der Kanzlei Gerke und Co. insgesamt circa 75 Pflichtverletzungen bei der Aufarbeitung. Spannenderweise hat man beim Erzbischof Kardinal Wölki gerade keine Pflichtverletzung feststellen können. Da gab es zwar einen Vorwurf, ja, dass also ein nachgewiesener Fall sexualisierter Gewalt durch einen Priester nicht nach Rom gemeldet worden sei, ja, entgegen der Weisungslage aus Rom. Es ist also sehr umstritten, ob das Verhalten in diesem Fall okay war.
Ja, das ist wirklich sehr umstritten. Also Wölki wird da jetzt keine Pflichtverletzung vorgeworfen, aber das ist wirklich auch von vielen Kirchenrechtlern und so sehr umstritten, ob er diesen Fall sexualisierter Gewalt gegen Jugendliche von einem Priester richtig behandelt hat und nicht gemeldet hat. Aber so ist jetzt eben der Stand. Konsequenzen hast du schon gesagt, ein paar haben sich entbinden lassen, ein paar sind von ihren Ämtern entbunden worden. Ganz wichtig auch, die Studie ist der Staatsanwaltschaft übergeben worden, der Staatsanwaltschaft Köln. Da muss man jetzt mal abwarten, was sie damit machen. Tatsache ist aber auch, glaube ich, und da denke ich, besteht schon auch Handelsbedarf, die Dunkelziffer dürfte extrem hoch sein. Die Anwälte, die ja vom Erzbistum bezahlt und angeheuert wurden, haben da ziemlich deutliche Worte gefunden, dass sie sagen, wir können nur die Sachen begutachten, die in den Akten stehen. Aber die Geschehnisse konnten wir trotzdem nicht lückenlos aufklären, weil die Anwälte, die das untersucht haben, im Auftrag des Bistums sagen, Wir waren erstaunt über die große Rechtsunkenntnis bei den Bediensteten der Kirche. Es gab zum Teil eine desaströse Aktenlage, sagen sie. Es gab Mängel in der Aktenführung und Zitat, wir haben bei einigen Akten den Eindruck gewonnen, dass Aktenbestandteile fehlten, da die Verfahrensführung nicht nachvollziehbar war. Und das sind ja schon mal ziemlich heftige Worte, die darauf hindeuten, da sollte man noch mal nachgucken.
Also das klingt natürlich so, wenn Aktenbestandteile fehlen, dass da schlicht und ergreifend Akten gefilzt worden sind und Dinge aus diesen Akten verschwunden sind. Warum auch immer. Normalerweise versucht man das zu verhindern, indem Akten paginiert werden. Also man schreibt mit so einem breiten Stift oben rechts normalerweise fortlaufende Seitenzahlen rein, sodass man einfach nicht so Blätter rausreißen kann. Aber tja, also das war wohl alles nicht so ganz sauber. Akten seien zwar auf Nachfrage nachgereicht worden, aber eben auch nicht komplett, denn einige hätten schlicht gefehlt. Mit anderen Worten, selbst der vom Erzbistum Köln beauftragte Gutachter kommt da zu einem ziemlich harschen Urteil. Der sogenannte eckige Tisch, das ist also eine Initiative von Opfern sexuellen Missbrauchs, findet dementsprechend natürlich auch wenig gute Worte für die Situation. Die sagen ganz deutlich, die Aktenlage reicht auf gar keinen Fall. Und es reicht auch nicht nur auf Grundlage der Akten, sowas wie Aufklärung zu versuchen. Nein, man hätte auch mit Betroffenen sprechen müssen. Und sie fragen sich natürlich, wieso darf die Kirche weiterhin sich selbst aufklären? Ja, Kirche in diesem Fall immer die katholische Kirche. Darauf hatten Menschen im Lageforum hingewiesen, dass wir das natürlich deutlich sagen müssen. Philipp, wie würdest du jetzt die Situation einschätzen? Ist damit jetzt quasi alles wieder im grünen Bereich?
Absolut. Ich würde denken, damit ist der Fall erledigt und wir können weitermachen. Nein, also wir haben 2018 erfahren, dass es in den Kirchenakten schon über 3600 dokumentierte Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder gibt. Die gibt es schon in den Kirchen.
Aber das Vorwürfe sind. Es sind jetzt nicht kleine Schuldsprüche, ne? Das muss man schon immer dazu sagen. Das sind quasi Anhaltspunkte, wo man hätte mal nachschauen müssen.
Und ich denke, es ist jetzt klar geworden, auch an dieser Studie, die untersucht ja nicht die Fälle, sondern die sagt, da hat es Pflichtverletzung gegeben. Was heißt denn Pflichtverletzung? Pflichtverletzung heißt in meinen Augen auf Deutsch Vertuschung, Cover-up. Da wurde mit den Anhaltspunkten von sexualisierter Gewalt gegen Kinder einfach falsch umgegangen, offensichtlich auch absichtlich falsch, um nicht für zu viel Aufsehen und Ermittlungen zu sorgen. Und ich glaube, das muss, haben wir letztes Mal auch schon gesagt, das muss ein Ende haben. Diese Simulierung von Aufklärung, die muss jetzt vorbei sein. Wie sollen diese Institutionen, wie sollen diese Würdenträger, diese Amtsinhaber diese Fälle ernsthaft, Transparenz, dauerhaft aufklären. Wie soll das gehen? Das müssen die Staatsanwaltschaften übernehmen. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was die Kölner Staatsanwaltschaft mit diesem Gutachten macht. Es hat tausende Fälle gegeben, 314 Betroffene von diesem sexualisierten Missbrauch, nur in Köln, nur in den Akten in dieser Zeit. Also ich weiß nicht, wir haben das letzte Mal kulturelle Beißhemmung genannt. Das muss ein Ende haben. Das gibt in so vielen Fällen von sexualisiertem Kindesmissbrauch zu Recht Sonderkommissionen, die 24 Stunden in der Woche am Tag arbeiten. Völlig zu Recht und nachvollziehbar. Warum ist das hier nicht so? Es ist nicht mehr zu rechtfertigen.
Ja, man sieht da einfach schon bei den Polizeibehörden auch einfach sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Ne? Sobald irgendwie mit Darstellungen von sexuellem Missbrauch im Internet Handel getrieben wird, da ist die Aufregung
Internet
groß.
Internet dicht machen, sofort.
Genau, Internet dicht machen. Ja, das ist halt, das muss man einfach mal sehen. Das ist politisch total praktisch, wenn du wegen solcher internetbezogenen Delikte ermitteln kannst. Dann kannst du immer wunderbar sagen, naja, aber wir können ja nicht so richtig ermitteln, wie wir gerne wollen, weil ja die Vorratsdatenspeicherung fehlt. Ne? Das heißt also, solche Fälle eignen sich ganz wunderbar, um eine aus ganz anderen Gründen bestehende politische Agenda der Strafverfolgungsbehörden zu pushen und zu sagen, Kindesmissbrauchsdarstellung im Internet, hier brauchen wir ganz dringend Vorratsdatenspeicherung und Ausweispflicht fürs Internet und was weiß ich nicht noch alles. Aber solche Fälle hier, die sind halt unangenehm. Ne? Da kann man seine eigene politische Agenda nicht voranbringen. Da muss man sich mit Leuten anlegen, die selber vielleicht mächtig sind, die irgendwie quasi zur High Society in Köln gehören oder auch in anderen Städten. Das sind halt einfach Ermittlungen, auf die hat keiner Bock. Und das war auch so quasi das Ergebnis ja unserer Recherchen vor der letzten Sendung schon. Und auch im Nachgang haben sich da Leute auch bei uns im Forum gemeldet, die diese kulturelle Beißhemmung bei Strafverfolgungsbehörden sehr deutlich nochmal beschrieben haben. Und deswegen muss das Votum hier, denke ich, sehr klar lauten, hier müssen die Justiz- und die InnenministerInnen ran. Hier müssen einfach die Akzente verschoben werden. Hier muss man vielleicht auch ein bisschen die Menschen in Anführungsstrichen an der Front zum Jagen tragen. Denn wir brauchen ja einfach einen Kulturwandel. Ja, also diese Zeit der Straffreiheit muss einfach vorbei sein. Und ich sehe jetzt hier ganz deutlich staatliche Behörden in der Pflicht, Denn also wenn das jetzt noch nicht reicht für einen Anfangsverdacht, auch in nicht verfolgungsverjährter Zeit, dann weiß ich es auch nicht mehr.
Also da muss man auf was du sagst, denn das dokumentiert ja nochmal das Ausmaß dieser Verlogenheit. Auf der einen Seite gilt sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Kindesmissbrauch als das Verbrechen schlechthin. Wenn immer du irgendein Verbrechen brauchst, um irgendwie Eingriffe in Freiheiten zu legitimieren, Stichwort Vorzeitenspeicherung, Internetsperren und so, dann ist das immer sofort Kindesmissbrauch. Das gilt als das Verbrechen schlechthin.
Das ist der Joker, ne? Wenn du irgendwelche Eingriffe rechtfertigen willst, dann zitierst du am besten wirklich auch furchtbare Schicksale von Kindern und dann sind alle Kritiker sofort verstummt, ne? Das ist halt einfach
aber
so der
wenn
Joker.
Wenn das in der Wirklichkeit tatsächlich mal passiert, und tatsächlich auftritt, hundertfach, tausendfach, wie hier in der Kirche, dann ist es auf einmal doch nicht mehr so schlimm, als dass man da mal ermitteln müsste. Also das ist wirklich verlogen und das muss ein Ende haben. Und wie gesagt, wir sind gespannt, was jetzt mit diesen Studien passiert und werden da sicherlich auch nochmal ein Auge drauf werfen.
Ja, damit kommen wir zu unserem nächsten Thema und schauen in den Südwesten unserer Republik, genauer nach Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Dort wurden nämlich am vergangenen Sonntag jeweils neue Landtage gewählt. Und ich finde, dass wir darüber berichten müssen, aber wir haben im Vorfeld so ein kleines bisschen hin und her überlegt. Philipp, du warst dir nicht ganz so sicher, ob das wichtig ist.
Genau, also ich muss ehrlich sagen, mein Impuls war so ein bisschen, really, müssen wir das machen? Also so, ne, ist jetzt eine Woche her. Also erinnert sich da noch jemand dran? Ja, das war so ein bisschen mein Impuls und wir debattieren ja auch immer, weil es natürlich auch immer viele Themen gibt, natürlich, über die man berichten kann und sollte und könnte und die in der Lage einen Platz haben sollten, könnten vielleicht. Und da gibt es schon immer mal wieder so, ja, wie hier, so leichte Debatten, brauchen wir es nicht. Und ich habe mich dann gefragt, muss das wirklich sein, haben wir nicht wichtigere Sachen? Aber Ulf sagt, Philipp, wir sind ein Politik-Podcast, das kann nicht sein.
Ja, ich denke in der Tat,
Punkt.
Ich finde, das kann man tatsächlich auch nicht weglassen, denn also zum einen ist es, finde ich, einfach ein Teil so der politischen Bildung in Deutschland zu wissen, so grob, was politisch in den einzelnen Bundesländern abgeht. Also man kann sich das vielleicht jetzt nicht für jedes Bundesland im Detail merken, aber ich denke, dass jedenfalls viele der Menschen, die uns zuhören, einfach an uns den Anspruch haben, im Großen und Ganzen im Bilde zu sein, was in diesem Lande politisch geschieht, und dazu gehört einfach auch die Landesebene. Wir können jetzt nicht jedem Schulgesetz und, keine Ahnung, jedem Polizeigesetz auf Landesebene im Detail nachsteigen, aber wenn es um die großen Linien geht, also quasi wer ist am Ruder in einem Bundesland, finde ich, dann sollte man das in der Lage mitbekommen. Und hinzu kommt, dass diese beiden Landtagswahlen ja durchaus auch gewisse Auswirkungen auf der Bundesebene haben und spätestens da wird das aus unserer Sicht sehr, sehr spannend. Aber machen wir es doch mal konkret. Das Ergebnis ist nämlich in beiden Ländern insofern gleich, als die Christlich-Demokratische Union jeweils ein Rekordtief erreicht hat. Mit anderen Worten, das vorübergehende Corona-Hoch der CDU ist damit auf jeden Fall beendet und die AnalystInnen sind sich auch einig, dass die Union wegen der Maskenaffäre auf Bundesebene wahrscheinlich noch viel tiefer gefallen wäre, wenn es nicht eine so hohe Briefwahlquote gegeben hätte, denn viele Menschen, gerade so aus dem etwas älteren Wählerpool der Union, haben ihre Stimmen einfach schon Wochen vor der Affäre abgegeben. Das heißt also, die hatten ihre Stimmen schon abgegeben, bevor diese Affäre sie quasi in ihrer Wahlentscheidung beeinflussen konnte. Aber trotzdem, deutliche Stimmenverluste für die CDU in beiden Bundesländern und das Ziel, stärkste Fraktion zu werden, möglicherweise sogar die Regierung zu bilden, ist damit nicht erreicht.
Was ich erschreckend finde, was war so ein Punkt, den ich mir noch so ein bisschen für den Hinterkopf aufgeschrieben habe, war, dass die AfD nahezu zweistellig ist. Also dass sie, obwohl der Flügel nach wie vor existiert, obwohl diese rechtsextremen Strukturen da sind, obwohl die Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wählen immer noch fast zweistellige Prozentanteile die AfD.
Ja, ich denke, das ist in der Tat erschreckend, aber ich denke, Philipp, da muss man einfach sagen, wir blicken auf einen Bodensatz von gefestigt rechtsextremen WählerInnen in Deutschland, die einfach etwa, das sind ja fast nur Wähler, ne, aber ja, die einfach etwa 10% der Stimmen ausmachen. Das deckt sich aber ja auch mit dem Ergebnis der sogenannten Mitte-Studie, die wir in der Lage schon verschiedentlich zitiert haben. Das ist so eine langfristig angelegte Studie, die immer wieder erhoben wird im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung zu den politischen Präferenzen der Menschen in Deutschland. Ich glaube, das verantwortliche Institut ist an der Universität Leipzig und die kommen ja immer wieder zu dem Ergebnis, dass es einfach einen konstanten Anteil von Menschen Menschen gibt in Deutschland, die ein verfestigt, zum Beispiel rassistisch fremdenfeindliches Weltbild haben. Und dieses Weltbild adressiert einfach die AfD. Also ich glaube, das ist weniger ein Zeichen, dass jetzt quasi Menschen massiv nach rechts gerückt sind. Aber was nach rechts gerückt ist, ist natürlich der Diskurs in Deutschland. Bestimmte rechtsextreme Positionen sind, wenn nicht salonfähig, doch jedenfalls sagbar geworden. Und die AfD schafft es nach wie vor quasi, den Kristallisationskern zu bilden für diese Rechten, die sie dann auch dann noch wählen, wenn sie eigentlich in einer schlechten Phase ist. Denn man muss mal ganz deutlich sagen, also in der Corona-Pandemie hat man von der AfD noch keinen sinnvollen Beitrag gehört. Damit will ich nicht sagen, dass sie was Sinnvolles zu sagen hätten, zum Beispiel in der Flüchtlingskrise. Ja, nicht, dass das jemand falsch versteht. Aber ich finde, in der Corona-Pandemie wird besonders deutlich, dass sie einfach keine politischen Ideen haben, dass sie zur politischen Gestaltung nicht in der Lage sind, denn das Einzige, was sie da schaffen, ist quasi so das Lager der Corona-SkeptikerInnen und ImpfgegnerInnen zu adressieren. Tja, aber immerhin sind sie jetzt auf dieses Kernpotenzial von 10% eingedampft, ne? Also sie hatten ja auch schon mal 15% und 20% und manchmal in manchen Ländern schon 25% knapp. Also insofern, ja, aber damit müssen wir wohl mittelfristig leben und wir haben es ja schon gesagt, VS-Beobachtung, Verfassungsschutzbeobachtung hin oder her. Das Entscheidende wird immer noch sein, die AfD politisch zu stellen und deutlich zu machen, ob sie politische Antworten zu bieten hat. Und meine Position wäre, hat sie nicht.
Jetzt waren das natürlich beides Wahlen in Westdeutschland und traditionell sind sie halt vor allen Dingen in ostdeutschen Bundesländern natürlich stark vertreten. Da muss man nochmal abwarten, was da wird. Tatsache ist, in Rheinland-Pfalz bleibt vermutlich alles wie bisher, sprich eine Ampel aus SPD, FDP und Grün.
Genau, und damit ist eine bemerkenswert friedliche Kooperation bestätigt worden. Und zwar, da gab es im Deutschlandfunk eine sehr spannende Analyse. Ich glaube, es war ein Hintergrund, wo man insbesondere mal rausgearbeitet hat, wie denn FDP und Grüne, die ja doch, wie soll ich sagen, in vielerlei Sachfragen sehr unterschiedliche Auffassungen haben, wie die denn eigentlich so konstruktiv zusammenarbeiten können. Und das hat insbesondere Malu Dreyer beim Koalitionsvertrag vor 4-5 Jahren in Rheinland-Pfalz sehr geschickt eingetütet. Sie hat nämlich den Grünen das Verkehrsressort und die Verkehrswende gegeben und der FDP die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung, insbesondere im Wirtschaftsministerium. Und damit hatte einfach jede Partei so ein bisschen ihre Spielwiese und der unausgesprochene Deal war dann, wir lassen jeden machen, jeder bekommt quasi seine politischen Erfolge auf seinem Terrain. Und auf diese Art und Weise hatten dann eben beide Parteien auch etwas, womit sie bei ihren jeweiligen Wählerreservoirs punkten konnten. Das ist ganz interessant, das machen die Grünen ähnlich ja mit der CDU, wo sie mit der CDU regieren, zum Beispiel in Hessen und in Baden-Württemberg bisher. Und dass man eben quasi, das hatten wir schon mal beschrieben, dass es so unterschiedliche Ansätze gibt, Koalitionsverträge zu schließen. Also man kann quasi hingehen und sagen, wir schließen jetzt einfach wir finden auf jedem Politikfeld so eine Art Minimalkompromiss. Der große Nachteil ist, dass dann keine Partei wirklich so ihr Profil bilden kann, weil überall so Minimalkompromisse geschlossen werden. Das ist so das Problem bei der GroKo zum Beispiel in Berlin. Auf der anderen Seite schaffen es die Grünen zum Beispiel mit der Union und hier auch in der Ampel zu sagen, nein, wir schließen keine Minimalkompromisse auf allen Gebieten, sondern wir verteilen eher die Politikfelder. Was dann natürlich dazu führt, dass die Union zum Beispiel in Baden-Württemberg erzkonservative Forderungen durchgeboxt hat, ne? Stichwort Staatstrojaner. Was aber auf der anderen Seite auch dazu führt, in Rheinland-Pfalz eben, dass Grüne und FDP sich in dem Ergebnis dieser Regierungszeit irgendwie wiedererkennen und damit Wahlkampf machen können. Jeder bekommt seine Spielwiese und das scheint mir ein sehr, sehr spannendes und auch zukunftsfähiges Konzept zu sein für Koalitionsverhandlungen. Ergebnis jedenfalls in Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer dürfte, wenn jetzt nicht ein Wunder geschieht, Ministerpräsidentin bleiben.
Ähnliches auch in Baden-Württemberg. Rechnerisch geht dort auch die Ampel, aber auch Schwarz-Grün.
Also Schwarz-Grün ist ja die bisherige Koalition oder genau genommen Grün-Schwarz unter dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Das ist allerdings inzwischen, würde ich eher einschätzen, politisch sehr unwahrscheinlich geworden. Kretschmann persönlich findet das ganz attraktiv, möchte eigentlich weitermachen wie bisher, aber die Grünen-Basis rebelliert zunehmend gegen das Bündnis mit den Konservativen, insbesondere weil Klimaschutz doch bei weitem nicht so vorangeht, weil die CDU insbesondere ein konsequentes Umsteuern in der Industrie Politik verhindert. Baden-Württemberg ist ja auch ein Kernland der deutschen Automobilindustrie und da hat insbesondere die Union immer gefordert, dass aber jetzt vom Verbrennungsmotor nicht ernsthaft abgekehrt werden dürfe und hat dabei sogar den Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann auf ihre Seite gezogen. Das passt der grünen Basis natürlich überhaupt nicht, weil die natürlich die Klimaschutzziele nach vorne stellen und sagen, das kann ja so nicht weitergehen. Außerdem muss man sagen, dass die CDU wegen des historisch schlechten Wahlergebnisses echte Auflösungserscheinungen zeigt. Also da gab es einige wirklich bizarre Szenen bei der konstituierenden Sitzung bei der Sitzung der Landtagsfraktion nach der Wahl, wo man zum Beispiel mit der Spitzenkandidatin Eisenmann sehr rüde umgegangen ist. Keiner hat ihr quasi die Hand gegeben, hat sie sehr von oben herab behandelt. Dabei muss man sagen, also die hat für das, was eben möglich war in Baden-Württemberg, einen sehr guten Wahlkampf gemacht. Und da sieht man so schön, die verlieren so ein bisschen ihre gute Kinderstube. Das einfach wegen der Panik, nicht? Also Baden-Württemberg wird in der Union als ein Kernland wahrgenommen, als ein Machtfaktor, fast so wie Bayern aus Sicht der CSU. Man hält es quasi für das natürliche Vorrecht der Union, dort den Ministerpräsidenten zu stellen. Und wenn das jetzt nicht passiert, wenn man im Gegenteil noch einige Prozentpunkte verliert, dann führt das einfach zu einer völligen Desorientierung der Partei. Es fehlt auch an einer Personalreserve, ja, wie man schon an der Kandidatin Eisenmann sieht. Wie gesagt, die hat für ihre Verhältnisse einen guten Wahlkampf gemacht, aber sie war jetzt sicher keine starke Kandidatin, hat einen Skandal nach dem anderen produziert als Bildungsministerin in Baden-Württemberg, hat die Einführung der Schulcloud versemmelt. Das heißt also, man sieht sehr deutlich, der Union fehlt es sowohl an einem Konzept, wie es wieder nach oben gehen könnte, noch an geeignetem Personal. Und vor diesem Hintergrund ist mit der nicht wirklich Start zu machen. Und wie gesagt, die Grünen-Basis will auch nicht mehr Grün-Schwarz. Deswegen geht politisch eigentlich nur noch die Ampel.
Aber da stehen ja Grüne und SPD bereit. Also wenn ich das so richtig verstanden habe, ist da eher das Problem die FDP, weil die nämlich anders als in Rheinland-Pfalz so ein bisschen auf dicken Max macht und nicht sagt, ja gut, wir begnügen uns mit Wirtschaft, sondern wir hätten dann gerne auch noch Verkehr, was wiederum für die Grünen kaum akzeptabel sein dürfte. Ich glaube, das ist eher dann das Ampelproblem, was da
ist. Genau, das ist so ein bisschen bizarr, dass die FDP in Baden-Württemberg, die ja sehr gut abgeschnitten hat, dass die jetzt, wie soll ich sagen, so ein bisschen viel Morgenluft schnuppert. Ich würde denken, die FDP muss da mal runterkommen. Sie könnte sich ein Beispiel nehmen an der besonnenen Politik von Volker Wissing, dem FDP-starken Mann in Rheinland-Pfalz, der, wir haben es eben gerade beschrieben, mit dieser Politik quasi der Sektoraufteilung sehr gute Erfahrung gemacht hat. Da kriegt quasi jeder so ein bisschen seinen kleinen Sandkasten, in dem er sich dann austoben kann. Und wenn die FDP in Baden-Württemberg quasi wieder auf den Teppich kommt, dann kann es durchaus auch dort eine Ampel geben. Wie gesagt, die Grünen und die SPD, wer wollen das? Jedenfalls mal die Grünen-Basis. Winfried Kretschmann wird das jedenfalls mitmachen. Jetzt hängt es, glaube ich, maßgeblich an der FDP.
Das ist ja auch mal so, ne, Landespolitik und Landtagswahlen sind ja dann auch immer Anlass, um mal auf die bundespolitische Situation zu kommen. Inwiefern sind das Vorbilder und Modelle, die da in den Ländern praktiziert werden? Und da ist es insofern interessant, Rheinland-Pfalz, aber eben jetzt auch Baden-Württemberg, als dass auch im Bund die Ampel derzeit zumindest eine der wahrscheinlicheren Optionen zu sein scheint. Also die kommen ja insgesamt, also Ampel, Rot, Gelb und Grün, auf 48% der Stimmen, Stand heute.
Ja, das ist jedenfalls das Ergebnis der aktuellen Sonntagsfrage aus dem Hause Insa. Danach kommen in der Tat SPD, Grüne und FDP zusammen auf 48% der Stimmen. Nach Mandaten würde das vermutlich ganz knapp für eine absolute Mehrheit im Deutschen Bundestag reichen. Interessanterweise reicht es nämlich zurzeit nicht für eine neue GroKo. Ja, das heißt also, im Bund wäre nach dem derzeitigen Stand nur Schwarz-Grün und eine Ampel möglich. Die GroKo hätte zurzeit im Bund nur eine Mehrheit von etwa 45, 46, also einen Stimmanteil von 45-46%. Das dürfte mutmaßlich nicht reichen, wenn überhaupt dann nur ganz knapp mit Hilfe von Verzerrungen durch Überhangmandate zugunsten der Union. Aber das wäre sehr, sehr knapp. Das heißt also, realistische Optionen Stand heute wären Schwarz-Grün auf Bundesebene oder eine Ampel. Aber Philipp, du hast in der Vorbereitung völlig zu Recht darauf hingewiesen, das ist jetzt erstmal nur eine Momentaufnahme und bis zur Wahl sind es noch 6 Monate.
Würde ich auch sagen. Also ich denke, ja klar, die CDU, Union speziell ist jetzt super in der Krise, aber ganz im Ernst, wenn das jetzt mit dem Impfen halbwegs läuft und die Leute im September alle ihren Herbsturlaub, Winterurlaub planen können und in die Restaurants gehen können und Kino gehen können und das große Aufatmen einsetzt und auf breiter Front die Leute wieder zu so einer, wie auch immer, dann gearteten Normalität zurückkehren können. Ich glaube, dann sieht das Bild ganz schnell ganz anders aus. Also wenn, da wird die Union es sehr gut schaffen, so sich zu präsentieren nach dem Motto, ja, war schwieriger, steiniger Weg, aber jetzt sind wir da und wir haben das Licht am Ende angezündet, wählt uns. Also da habe ich wenig Zweifel daran, dass da schnell die Stimmung auch wieder umschlägt.
Also Philipp plädiert dafür, die 28%, die Union in der Sonntagsfrage zurzeit bekommt, die werden nicht das letzte Wort sein. Also ich würde dir insofern recht geben, als da ganz sicher jetzt eben ein akuter Skandalfaktor drin ist, quasi ein Skandalmalus für die Union. Das macht sicherlich einige Prozentpunkte aus. Ob sie aber wieder ihre Spitzenstände von 36, 37% erreichen kann, da bin ich doch wieder skeptisch, denn Philipp, irgendwann wird sich rumsprechen, dass bei der nächsten Bundestagswahl Angela Merkel nicht mehr zur Wahl steht. Ne, denn ganz viel von diesem Krisenmanagement-Bonus war ja auch ein Merkel-Bonus. Der wird einfach nicht mehr zu verzeichnen sein, weil Angela Merkel ja immer wieder deutlich gemacht hat, dass sie nach der kommenden Bundestagswahl nicht weiter für das Amt der Bundeskanzlerin zur Verfügung steht. Dann wird es entweder Armin Laschet oder Markus Söder, das ist ja die ungeklärte K-Frage in der Union, aber ob die beiden eine ähnliche, wie soll ich sagen, Sogwirkung entfalten können wie Angela Merkel, da habe ich doch erhebliche Zweifel. Du hast natürlich völlig recht, das Impfdebakel wird irgendwann vergessen sein, aber weißt du, Korruption in der Union ist jetzt akut ein Skandal, aber das ist ja auch ein strukturelles Problem. Das kostet die Union massiv Glaubwürdigkeit. Also insofern, ich bin da sehr gespannt und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Union keinen richtigen Rebound schafft bis zum September. Aber klar, das ist jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei. Wir wissen alle nicht, was passiert. Aber weil diese Korruption in der Union eben nicht nur eine Eintagsfliege ist, sondern im Gegenteil ein Problem, das in dieser Partei tief verwurzelt ist, schauen wir uns das noch einmal genauer an, was es da in der letzten Woche für Neuigkeiten gab. Und dazu kommen wir nach der Werbung.
Werbung.
Hörbücher sind ja ein fantastischer Weg, um Bücher zu lesen, also zu hören wie Podcasts in voller Länge. Und bei BookBeat könnt ihr aus über 100.000 Hörbüchern auswählen. Und das Besondere ist, ihr könnt nicht nur ein Buch pro Monat hören, wie bei einigen Anbietern, sondern ihr könnt so viele Bücher hören, wie ihr wollt, wann immer und wo ihr das wollt. Ihr könnt Bücher direkt streamen oder in der App speichern, fürs Offline-Hören. Sollte mal ein Buch euch nicht gefallen, dann könnt ihr einfach das nächste starten. Natürlich könnt ihr auch die Vorlesegeschwindigkeit einstellen und einen Schlaftimer aktivieren, um nicht zu verpassen, wenn ihr dann halt einschlaft, wie das ja manche so machen. Als Hörerinnen und Hörer der Lage bekommt ihr mit dem Code NATION nun einen Monat gratis BookBeat Premium. Ihr müsst einfach gehen zu bookbeat.de/Nation. Alles Weitere findet ihr auch in den Shownotes.
Werbung.
Ja, und da sind wir wieder mit unseren inhaltlichen Themen und kommen wie versprochen nochmal zur CDU. Dort weitet sich nämlich der Korruptionsskandal weiter aus. In dieser Woche wurden weitere Maskenabzocker in der Union entdeckt, Philipp.
Ja, da sind einige neue Mitglieder in die Band aufgenommen worden. Allen voran Alfred Sauter, ein Urgestein der CSU. In Bayern muss man sagen, SZ sagt, einer der am besten vernetzten Strippenzieher. Der sitzt seit über 30 Jahren im Bayerischen Landtag, also jetzt nicht Bundestag, sondern Bayerischer Landtag, war auch zeitweise mal Justizminister, hatte auch noch andere Ämter da in Bayern inne und er ist bis heute Mitglied im Präsidium und im Vorstand der CSU. Beruf ist Rechtsanwalt und in dieser Funktion, sagt er, hat er einen Vertrag aufgesetzt für den anderen Bandleader, hätte ich jetzt fast gesagt, in der Abzockergruppe, Georg Nüsslein, mittlerweile ausgeschieden, macht ein Soloalbum. Also der hat ja, wie wir wissen, diverse Maskendeals eingefädelt und dafür mindestens 660.000 Euro Provision kassiert. Die Süddeutsche berichtet, dass das jetzt auch noch bis über 1 Million hochgeht. Also der ist aber weitestgehend ausgeschieden. Ich glaube, im Bundestag sitzt er noch, das Mandat will er noch behalten. Jedenfalls, für einen dieser Maskendeals von Nüsslein hat der Alfred Sauter einen Vertrag aufgesetzt und dafür ein Honorar kassiert. 1,2 Millionen Euro. Sauter sagt, er habe das als Jurist eben gemacht, als Rechtsanwalt und das habe mit seinem Mandat nichts zu tun. Er habe dieses Honorar immer spenden wollen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen merkwürdig, dass diese Spende wohl erst 3 Wochen nach Auffliegen der Affäre getätigt wurde und das Geld trotzdem ursprünglich über Liechtenstein und die Karibik zu Sauter geflossen ist. Da fragt man sich natürlich, wenn du das denn sowieso alles spenden willst, warum fliegt das Geld dann über Liechtenstein und die Karibik auf dein Konto?
Warum nicht auf die Sparkasse, ne? Wenn man das doch ohnehin alles spenden wollte, dann hätte es dieser Verschleierung möglicherweise nicht bedurft. Aber gut, vielleicht lag das Geld ja ohnehin schon in der Karibik und es war einfach praktischer. Wer weiß das schon? Ein weiteres illustres Bandmitglied ist Axel Fischer. Der ist wiederum Mitglied des Deutschen Bundestages und gegen den wird nun sogar wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit von Mandatsträgern ermittelt. Ganz kurzer Zwischenruf, was bei Sauter Thema ist, ist zunächst mal kein strafrechtlicher Vorwurf, Philipp, oder? Bei Herrn Sauter geht es doch vor allem um politisch shady Deals oder quasi politisch, moralisch ruchbare Deals, aber nicht um strafrechtliche Vorwürfe, oder?
Ja, das ist ein bisschen, das verschwimmt natürlich immer. Wenn ihm vorgeworfen wird, dass er für diesen Vertrag, für den er 1,2 Millionen Euro bekommen hat, sein Mandat missbraucht hat, dann ist er auch schnell in dieser Gegend. Ja. Deswegen sagt er, er habe ja Mandat und Job immer getrennt. Mhm. Er habe halt einen Vertrag aufgesetzt und dafür 1,2 Millionen Euro bekommen. Da kann man mindestens sagen, das ist halt eine Menge Geld für einen Vertrag über einen Maskenkauf. Und soll man in dieser Zeit mit sowas Geld verdienen? Das ist sozusagen der ethische.
Das ist der ethisch-moralische Vorwurf.
Punkt. Ja. Aber wenn er dann auch als Mandatträger aktiv geworden ist, so wie Nüßlein das ja gemacht hat, dann hat er schnell auch den Vorwurf der Bestechlichkeit von Mandatsträgern.
Genau. Aber das war mir nur wichtig, dass wir diesen Punkt einfach nochmal deutlich machen. Also gegen alle Menschen, von denen wir hier in diesem Kontext sprechen, wird ein moralischer Vorwurf erhoben, nämlich quasi so als Kriegsgewinnler, ja, und aus der Pandemie auch noch einen persönlichen Profit gezogen zu haben. Gegen manche werden darüber hinaus strafrechtliche Vorwürfe erhoben. Teilweise geht es um Steuerhinterziehung, ja, weil sie das Geld quasi schwarz eingestrichen haben sollen, ja, und teilweise geht es um den Vorwurf der Abgeordnetenbestechlichkeit. Das heißt also, dass sie in ihrem Stimmverhalten zum Beispiel als Abgeordnete sich haben durch Geld von außen beeinflussen lassen. Ja, bei Axel Fischer geht es genau um diesen Vorwurf, den Generalstaatsanwaltschaft München formuliert. Zitat, Ihnen wird vorgeworfen, in der Zeit zwischen 2008 bis 2016 unter anderem Gelder aus Aserbaidschan über britische Briefkastengesellschaften mit baltischen Konten erhalten zu haben. Weiter Zitat, damit verbunden war die Aufforderung, bei Anträgen und Abstimmungen zu verschiedenen Resolutionen sowie bei der Besetzung von Funktionen und Kommissionen des Europarats Einfluss im Sinne von Delegierten des Staates Aserbaidschan zu nehmen. Und das ist jetzt quasi der Kernvorwurf, der hat sich kaufen lassen.
Der hat sich kaufen lassen. Also er kriegt Geld aus Aserbaidschan, damit er so abstimmt, wie Aserbaidschan das gerne hätte. Das ist der Vorwurf.
Genau, das ist quasi der Worst Case. Das muss man schon ehrlich sagen. Da geht es nicht nur darum, dass man irgendwie so die Abgeordneten-Eigenschaft ein bisschen missbraucht hat, um so ein bisschen was einzutüten, was vielleicht für sie aber okay war. Nein, hier geht es tatsächlich darum, sich haben kaufen zu lassen. Fischer allerdings, muss man immer dazu sagen, bezeichnete die Vorwürfe als Zitat haltlos. Und der dritte im Bunde, der diese Woche neu dazugekommen ist, Philipp, ist Joachim Pfeiffer.
Der spielt auch nochmal in so einer besonderen Liga, was das angeht. Der hat sich zumindest nicht, dass wir das wüssten, weder bestechen noch kaufen lassen, aber ihm wird halt mangelnde Transparenz vorgeworfen und es steht der Verdacht im Raum, dass er seine Abgeordnetentätigkeit und sein Geschäftsgebaren zumindest sehr vermischt hat. Also die Zeit berichtet, Pfeiffer hat zwei Firmen, das ist unbestritten, und alle Nummern, alle Telefonnummern landen dann in seinem Wahlkreisbüro in Waibling.
Als MdB, ne? Denn der ist auch mit
als MdB, genau. Mhm. Er hat ein Wahlkreisbüro in Waibling als MdB, und wenn man versucht, seine privaten Firmen zu erreichen, dann landet man immer in dem Wahlkreisbüro. So, und die Zeit berichtet, dass Pfeiffer die Firmen leitet, Dr. Joachim Pfeiffer Consulting und Marconso GmbH, und wie gesagt, die seien so die Zeit nur zu erreichen, indem man halt über seinen Wahlkreisbüro in Waibling telefoniert. Wir haben ihn auch gefragt, wie sollen wir das denn sonst machen? Kam keine Antwort. Also das scheint so zu sein, dass diese privaten Firmen von Pfeiffer halt so eng mit seiner MdB-Struktur verbunden sind, dass sie telefonisch nur über das Wahlkreisbüro in Waibling zu erreichen sind. Und das wäre natürlich eine Nutzung staatlich finanzierter Infrastruktur, Wahlkreisbüro, für ein privates Unternehmen. Und ich glaube, das wäre auch unzulässig.
So ist es, ne? Und Herr Pfeiffer verteidigt sich damit, dass er sagt, naja, ich kann ja auch nichts dafür, wenn irgendjemand quasi für meine Unternehmen meine Wahlkreisbüro-Telefonnummer verwendet. Aber wie gesagt, es gibt eben auch keine anderen Telefonnummern. Das heißt also, das kann man jetzt irgendwie auch nur schlecht auf irgendwelche Internetportale schieben, die da die Nummer falsch recherchiert hätten, weil es einfach offenbar, jedenfalls nennt er keine andere Telefonnummer, gab explizit für diese Firmen. Und das ist umso unverständlicher, als man ja bei Firmen völlig unproblematisch zum Beispiel einen Internettelefonzugang klicken kann. Da gibt es sogar kostenlose Zugänge. Also insofern ziemlich merkwürdig.
Also eine Telefonnummer auf die Webseite deiner Firma zu kriegen, packen, also, die nicht die ist von deinem Wahlkreisbüro.
Ja. Das kostet 5 Minuten und ein paar Klicks auf der Website zum Beispiel eines Internettelefonieanbieters. Mit anderen Worten, das nicht getan zu haben, kann man noch nicht mal mit Geldersparnis erklären, sondern einfach nur mit komplett fehlender Sensibilität. Ja, das muss man, glaube ich, schon sagen. Also vielleicht
das
hat er
Mindeste.
Ja, ne? Also vielleicht hat er da 2,50 Mark gespart, das will ich nicht ausschließen, aber darum kann es ja nicht gehen, wenn man sich überlegt, dass diese Firmen teilweise Bilanzsummen im dicken sechsstelligen Bereich hatten. Ne? Das heißt also, um Geld kann es da nicht gegangen sein. Das ist vor allem ein Problem der Sensibilität, dass Herr Pfeiffer das offensichtlich völlig normal findet, dass er von seinem Abgeordnetenbüro aus auch die Firmen schmeißt.
Und das sind also ein paar Beispiele, die haben wir auch letzte Woche schon aufgefädelt. Und das eine ist, das haben wir ja auch besprochen, diese Maskenabzocke ist einerseits natürlich ethisch rechtlich verwerflich. Und solche so mangelnde Sensibilität wie die von Pfeiffer, die man ihm mindestens vorwerfen kann, finde ich, die sind eben genau das, mangelnde Sensibilität und spricht für so ein bisschen verrutschte politische Kultur. Aber das so intransparenter, geheimer Lobbyismus und erst recht natürlich gekaufte Politiker konkrete politische Folgen haben, ja, die wirklich auch dramatische Auswirkungen auf unser aller Realität hat, das sieht man eben am Beispiel Klimapolitik.
Ja, so ist es, ne? Da, also wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, die Klimapolitik ist ja weiterhin ganz eigentlich oder sollte eigentlich ganz oben auf der politischen Agenda sein. Denn nur weil jetzt gerade akut die Corona-Krise die Aufmerksamkeit beansprucht, bedeutet das ja nicht, dass der Klimawandel deswegen mit einmal gebremst wäre. Ganz im Gegenteil. Und an diesem Freitag hat Fridays for Future darauf nochmal mit einem globalen Klimastreik hingewiesen, unter anderem mit Großdemonstrationen hier in Berlin, aber auch in vielen anderen Städten.
Corona-Safe. Muss man sagen.
Ja, ja, klar. Corona-safe natürlich mit Abständen und so. Und parallel dazu hat die Bundesregierung den Bericht über die Klimaschutzziele 2020 vorgelegt. Das ist quasi die aktuelle Klimabilanz der Bundesregierung. Und gerade die Umweltministerin Svenja Schulze hat sich dafür sehr gefeiert, ja, weil einer der Hauptthesen dieses Berichts ist, dass erstmals seit Jahrzehnten die CO2-Emissionen im Verkehr deutlich zurückgegangen seien. Das heißt also, Sofortmaßnahmen, wie sie das Klimaschutzgesetz eigentlich vorsieht, bleiben dem Verkehrsministerium damit vorerst erspart. Aber man muss natürlich sehr deutlich sagen, das hat natürlich jetzt nichts damit zu tun, dass mit einem Mal die Deutschen alle Elektroautos führen und damit die Emissionen runtergingen. Nein, es gab einfach deutlich weniger Verkehr, Ursache Corona. Ja, das heißt also, diese positive Bilanz ist gerade nicht Folge einer konsequenten Klimaschutzpolitik, die gibt es nämlich nicht, sondern es ist allenfalls Folge der Corona-Krise, die dazu führt, dass die Menschen sich weniger ins Auto setzen, weil eben doch der ein oder andere Mensch jetzt im Homeoffice Arbeit. Aber wie gesagt, eine konsequente Klimaschutzpolitik gibt es gerade nicht. Und damit schließt sich der Kreis wieder zu dem Thema, das wir eben hatten, zum Lobbyismus. Die Taz und die Zeit haben nämlich in dieser Woche in zwei ausführlichen Artikeln beschrieben, wie Klimaschutz in Deutschland gebremst wird. Und da gibt es deutliche Anzeichen, Philipp, dass das auch was mit Lobbyeinflüssen zu tun hat.
Genau, dazu muss man kurz nochmal aufzählen, wo wir denn stehen mit diesem Klimaschutz und was da sozusagen nicht vorangeht. Da ist natürlich zum einen, Deutschland steigt erst 2038 aus der Kohle aus, viel zu spät, hat noch kein Ende für den Verbrennermotor beschlossen. Andere europäische Nationen haben das Aus des Verbrennermotors längst beschlossen. Außerdem gibt es nach wie vor sehr viele klimaschädliche Subventionen für die Landwirtschaft, für die sich auch Deutschland in der EU stark gemacht hat. Außerdem trotz Geldnot. Das ist, finde ich, eines der größten Probleme, was wir haben. Trotz Geldnot fließen weiterhin an die 60 Milliarden Euro jedes Jahr an klimaschädlichen Subventionen. Das fasst bisher niemand an. Für Dienstwagen, Kraftstoffe, Diesel, Kerosin sind billiger wegen Steuernachlässen. Es gibt immer noch große Ermäßigungen bei Strom- und Energiesteuern für produzierendes Gewerbe. Also da ist ein riesen Batzen, der nicht angefasst wird, obwohl das Geld mangelt.
Insbesondere hat auch das Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung bislang keinerlei ökologische Lenkungswirkung. Ne? Also ich meine, die Bundesregierung gibt zurzeit immerhin etwa 130 Milliarden Euro Unterstützung aus. Ja, und alleine für die verringerte Mehrwertsteuer, die es ja in der zweiten Jahreshälfte 2020 gab. Aber das ist schlicht und ergreifend eine Gießkannensubvention gewesen, die mutmaßlich relativ wenig für den Konsum gebracht hat, aber ganz sicher nichts gebracht hat dafür, dass man unsere Wirtschaft in irgendeiner Art und Weise klimafreundlich umgebaut hätte. Denn natürlich ist damit auch der Mehrwertsteuersatz zum Beispiel für SUVs, für Kreuzfahrten und für Nackensteaks gesenkt worden. Also alles Dinge, die im Zweifel nicht so wahnsinnig gut sind fürs Klima. Allein die Lufthansa bekommt 9 Milliarden Euro bedingungslose Soforthilfe, damit die Lufthansa nicht in die Pleite rutscht. Da kann man natürlich argumentieren, dass es schon sinnvoll sei, dass die Lufthansa weiter Bestand hat. Aber auch da muss man sagen, ökologisch motiviert ist diese Subvention ganz sicher nicht gewesen. Und die Zeit kommt da zu einem relativ harten Urteil.
Die schreiben, Folge ist das von einem Netzwerk aus Verbänden, marktradikalen Thinktanks und Schlüsselfiguren in Deutschland, Europa und den USA. Das ist ihre These. Und Beispiel 1 ist die EEG-Reform, also dieses Gesetz für erneuerbare Energien, was maßgeblich 2000 ungefähr den Aufbau der deutschen Windkraft und der Solarkraft befördert hat und erfunden hat und weltweit Vorbild war. Dieses Gesetz wurde immer wieder so umgebaut, dass es mittlerweile den ökologischen Umbau eher behindert. als fördert.
Ja, haben wir ja mehrfach besprochen, ne, dass das EEG zum Beispiel über diese Versteigerung von Kapazitäten jetzt eben nicht mehr so viel Ausbau ökologisch freundlicher Energiegewinnung fördert wie möglich, sondern im Gegenteil eher so eine Art Planwirtschaft eingeführt hat, die es unnötig kompliziert macht, überhaupt weitere zum Beispiel Windkraftanlagen zu bauen. Aber Philipp, was hat denn das jetzt alles mit Lobbyismus zu tun? Denn das war ja unsere Ausgangsthese,
genau,
dass der Lobbyismus eben durchaus konkrete nachteilige Folgen hat.
Also da kommen wir wieder zurück zu Joachim Pfeiffer, den wir oben benannt haben, der mit diesen zwei Firmen und der einen Telefonnummer in seinem Wahlkreisbüro. Der ist energiepolitischer Sprecher der Unionsfraktion. So, das klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, aber der ist einfach die Spinne im Netz, wenn es darum geht, Energiepolitik im Bundestag in der Union zu machen. Und wenn der Vorwurf eben ist, er vermischt Abgeordnetentätigkeit und Firmen, dann betrifft das eben auch sehr direkt diese Energiepolitik. Denn die Frage ist natürlich jetzt, ja, er hat diese zwei Firmen, er berät offensichtlich Unternehmen, er ist der Mann der Union im Bundestag, der für energiepolitische Fragen zuständig ist. Und nun will er also nicht sagen, für wen macht er denn jetzt eigentlich Consulting? Wen berät er denn jetzt eigentlich? Wer sind denn seine Kunden? Sind die aus der Energiewirtschaft oder sind sie nicht? Dazu gibt es keine Auskunft. Pfeiffer sagt, Verschwiegenheitspflichten. Ja, er hat sich halt seinen Kunden gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sein Büro sagt nicht, kommen diese Unternehmen nun aus der Energiebranche oder nicht. Pfeiffer sagt auch, die Einkünfte, die er damit ermittelt, die muss er irgendwie auch nicht offenlegen, weil diese Firmen angeblich keine Gewinne ausschütten. Ja, nun sagt Malte Kreuzfeld von der Taz aber, Pfeiffers Firma, Marconso GmbH, ja, von der eben keine Telefonnummer zu finden ist und die angeblich keine Gewinne ausschüttet, hat nach Angaben der Wirtschaftsauskunftsdatei Dun & Bradstreet einen Umsatz von $342.000.
Nun ist Umsatz noch kein Gewinn, aber ich meine, irgendwo muss diese Kohle ja geblieben sein, denn diese Firma hat ja, soweit man sieht, kaum einen nennenswerten Geschäftsbetrieb. Irgendwie, da sind jetzt irgendwie nicht viele Angestellte, keine Lohnkosten und so. Insofern spricht schon einiges dafür, dass von diesem Umsatz auch irgendwo ein Gewinn erzielt worden ist. Aber klar, der ist jetzt nicht ausgeschüttet worden. Offenbar, deswegen sagt Pfeiffer, muss ich nicht angeben. Aber der macht jetzt aber nicht nur einfach nur Umsätze mit seinen Beratungsfirmen, ohne zu sagen, wen er berät, ob er vielleicht Leute aus der Energiewirtschaft berät, wobei dann Beratung gegen Honorar eben möglicherweise auch eine verdeckte Form von Einflussnahme sein könnte. Dieser Pfeiffer ist außerdem, Philipp, du hast es eben angedeutet, seit Jahren quasi das Bermuda-Dreieck einer ökologischen Energiepolitik, weil bei ihm nämlich ständig irgendwelche Initiativen versanden. Du hast das, sagst du, journalistisch ja schon seit Jahren begleitet. Wie äußert sich das?
Der ist einfach ein wichtiger Mann. Der ist einfach energiepolitischer Sprecher in der Union. Das heißt, wenn dort zum Beispiel über das Erneuerbare-Energien-Gesetz geredet wird, dann folgt die Union in großen Teilen bei internen Abstimmungen dem, was der energiepolitische Sprecher sagt und davon hält. Ja, und der hat einen enormen Einfluss darauf. Ich meine, der sitzt, jetzt wird ja wieder über die Reform verhandelt, also zum Teil wurde sie schon beschlossen, aber so wichtige Sachen wie viel soll denn eigentlich zugebaut werden in den nächsten Jahren? Darüber wird gerade verhandelt. Wie viel neuen Wind- und Sonnenstrom wollen wir eigentlich in den nächsten Jahren fördern? Darüber wird gerade verhandelt. Und in dieser Gruppe, in der auch die SPD mit drin sitzt, sitzt eben Joachim Pfeiffer, sitzt eben Georg Nüßlein. Nüßlein und Pfeiffer sitzen in dieser Gruppe, in der über das EEG-Gesetz gesprochen wird. Und die SPD hat jetzt auch gesagt, also solange nicht klar ist, für wen hier Herr Pfeiffer eigentlich im Bundestag sitzt, ja, für sich und die Menschen, die ihn gewählt haben als Abgeordneter oder für irgendwelche Firmen, die er berät und denen er vielleicht irgendwelche Vorteile verschafft durch gesetzliche Änderungen, so lange können wir hier eigentlich nicht reden. Und die haben, da sollte diese Woche Verhandlungen stattfinden, über Ausbaupfade, wie viel soll dazukommen, wie viel nicht. Und die SPD hat das erstmal platzen lassen.
Ja, und zwar einfach, weil Sie sagen, wir wissen ja im Grunde gar nicht, ob Herr Pfeiffer nicht letztlich für irgendwelche unbekannten Lobbyinteressen aus der Industrie verhandelt,
ja,
oder ob er tatsächlich das Gemeinwohl im Blick hat. Wenn man sich anguckt, wie sich das EEG in den letzten Jahren entwickelt hat, kann man jedenfalls sehr großen Zweifel daran haben, ob Herr Pfeiffer und die anderen Menschen, die dafür Verantwortung tragen, tatsächlich den ökologischen Umbau im Blick haben oder ob es ihnen nicht im Wesentlichen darum geht, diesen Umbau eher zu verhindern, was dann natürlich wiederum zugunsten großer Energiekonzerne ginge. Ne? Denn das ist kein Geheimnis, dass die großen Energieversorger in Deutschland natürlich eigentlich lieber ihre Kohlekraftwerke und ihre Atomkraftwerke laufen lassen, als Ökostrom von zum Beispiel privaten ErzeugerInnen oder von kleinen Genossenschaften oder so in ihre Netze einzuspeisen. Ne? Das ist ein offenes Geheimnis. Und insofern gibt es einfach angesichts dieser unklaren Finanztransaktionen den Verdacht, dass Herr Pfeiffer Gelder annehmen könnte. Das können wir nicht beweisen, muss man dazu sagen. Aber es gibt aber den Verdacht, wenn man sich anguckt, wie er agiert in seiner politischen Funktion und wie er auf der anderen Seite Geld annimmt, dass es da möglicherweise einen Zusammenhang gibt. Und das muss jetzt weiter recherchiert werden. Ne?
Genau, und das ist alleine schon das Problem. Weißt du, das ist alleine schon das Problem. Alleine, dass er zulässt, dass dieser Verdacht entsteht, ist ein Problem. Denn er hätte es in der Hand, diesen Verdacht auszuräumen. Und da liegt seine Verantwortung. Es ist ja legitim, der Meinung zu sein, dass Großkonzerne nicht so gebeutelt werden dürften von der Energiewende. Falsch, aber legitim. Aber er muss den Verdacht ausräumen, dass er das macht oder dass er diese Auffassung vertritt, weil er dafür Geld kriegt. Auf der anderen Seite des Bermuda-Dreiecks steht Thomas Barreis. Ich habe den schon angesprochen. Der ist auch CDU-Abgeordneter und er ist noch dazu parlamentarischer Staatssekretär im BMWI, im Wirtschafts- und Energieministerium. Und Barreis ist Mitglied im Berliner Kreis der CDU. Das ist so eine Splittergruppe, die den menschengemachten Klimawandel, aber ich würde mal sagen, mindestens verharmlost. Ja, die haben den Weltklimarat, also dieses UN-Forschergremium, was halt Klimawandel erforscht, als Weltrettungszirkus bezeichnet. Und die Zeit hat bei Barreis auch angefragt, was er denn nun vom Klimawandel hält. Und er sagt, er vermöge nicht zu beurteilen, ob der Mensch den Klimawandel vollständig verursache. Und die Zeit, die zitiert auch Mitarbeiter aus dem Wirtschaftsministerium mit den Worten, wir bereiten monatelang Papiere vor, wie ausreichend Treibhausgase reduziert werden können. Aber wenn ein Vertreter der fossilen Industrie sagt, so viel Windkraft schaffen wir nicht, dann verschwindet das Papier wieder in der Schublade. Und im Zweifel würden dann eher einem Lobbyisten einer Maschinenfabrik gefolgt als einem 30-seitigen Papier zur Energiewende aus dem eigenen Ressort. Das sind halt so Sachen, wo man mindestens Transparenz verlangen muss. Man muss mindestens Transparenz verlangen, wessen Lied singen diese Leute eigentlich ja. Da?
Wobei man da fairerweise immer dazu sagen muss, von Herrn Barreis wissen wir jetzt noch nicht, ob er auch Geld annimmt aus dunkler Quelle. Ne? Das wissen wir jetzt noch nicht. Von ihm wissen wir nur, dass er da einen, wie soll ich sagen, aus ökologischer Perspektive ziemlich verheerenden Einfluss nimmt. Das kann man sagen. Ob das auch beeinflusst ist durch Mittelzuwendungen aus zum Beispiel wissen der Kohleindustrie, das wissen wir nicht. Aber das, auch das weiß man auch deswegen nicht, weil die Transparenzpflichten eben nicht so wahnsinnig genau bestimmen, was man tatsächlich veröffentlichen muss. Dazu kommen wir gleich noch. Aber Beispiel 2 für eine ungünstige Verquickung von politischen Interessen und persönlichen Vorteilen ist der sogenannte Kohlekompromiss. Das haben wir eben schon erwähnt. Das ist der sehr viel zu späte Ausstieg aus der Kohleverstromung, nämlich erst im Jahr 2038. Es geht eben nicht nur darum, dass die Kohlekraftwerke, insbesondere die Braunkohlekraftwerke, noch viel zu lange weiterlaufen dürfen. Nein, außerdem sollen die Kohlekonzerne ja auch noch milliardenschwere Entschädigungen bekommen. Und dazu schreibt die Zeit, ja, dass die Entschädigungszahlung für die Kohlekonzerne, Zitat, ein Lobbymeisterstück sein, denn Firmen wie die MIBRAG, also die Mitteldeutsche Braunkohle AG, erhalten Milliardenentschädigungen für eine Industrie, die schon aus wirtschaftlichen Gründen, Klammer auf, insbesondere wegen der CO2-Zertifikate, Klammer zu, sicherlich schon früher als 2038 vom Netz gegangen wäre. Ja, Zitat der Zeit, das ist so, als hätte die Bundesregierung Schreibmaschinenfabrikanten 1990 Steuergeld gegeben, um bis 2010 die Produktion von Schreibmaschinen einzustellen. Ja, was mutmaßlich angesichts der Zeit der Computer ohnehin passiert wäre. Ja. Und da gibt es jetzt auch noch eine nette persönliche Komponente, denn der ehemalige Leiter dieser Kohlekommission, das war also, ich sage jetzt mal etwas despektierlich, diese Kungelrunde, ja, die dazu geführt hat, dass ein Ausstiegsdatum 2038 beschlossen wurde, ja, das war Sachsens ehemaliger Ministerpräsident Tillich und der ist heute, tata, Aufsichtsratsvorsitzender der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft. Ne? Hat also den Kohleausstieg verhandelt, der dann und wird hinterher von der Kohleindustrie engagiert und wir dürfen annehmen, dass er das nicht für 2,50 Mark am Tag macht.
Das sind alles Gründe, die dazu beitragen, zu dem Bild sich zu überlegen, warum geht das hier nicht voran mit dem Klimawandel. Dann gibt es noch ein drittes Beispiel, was man auch noch mal kurz sagen muss, was finde ich aber das Bild so ein bisschen differenziert. Nämlich, da wird immer angeführt, der Agrarausschuss im Bundestag. Also auch die Landwirtschaftspolitik hat enorme Klimaauswirkungen und die Bundesregierung insbesondere, aber auch der Bundestag machen viele Gesetze und Regelungen, die das Klima schädigen und die wirksamen Klimaschutz durch die Landwirtschaft verhindern. Und dann wird immer dieser Agrarausschuss im Bundestag angeführt, der natürlich enorm wichtig ist, durch den alle Gesetze laufen, die damit irgendwas zu tun haben. Dort sitzen 10 Mitglieder der CDU und 8 dieser CDU-Mitglieder im Agrarausschuss haben einen direkten Bezug zur konventionellen Landwirtschaft, ja, entweder durch Saatgut oder andere Konzerne oder so. Und da schreien natürlich immer alle, ja, das geht ja gar nicht und so. Ja, ich gehöre irgendwie ein bisschen impulsiv auch dazu, aber da muss man sagen, da ist es wenigstens bekannt. Also bei den Leuten, und das sagt auch die SPD im Hintergrund, bei denen wissen wir wenigstens, für wen sie arbeiten. Ja, auch da müsste man klarer machen, wie viel Geld bekommen die denn eigentlich, von wem und genau für was. Aber da kann man argumentieren, da wissen die Wähler und Wählerinnen immerhin, wen sie da reinwählen, wenn der halt, weiß ich nicht, Bauernpräsident ist oder Vorstand von irgendeinem Agrarkonzern oder so, dann kann man, glaube ich, schon damit rechnen, was man da für eine Politik kriegt. Ich finde, dieses Argument kann man teilen oder nicht, aber macht deutlich, dass es da wirklich eine große Grauzone gibt und dass zum Schluss, glaube ich, es wird klar anhand dieser Beispiele, wir brauchen mehr Transparenz. Da wird natürlich gerade drüber verhandelt, das Lobbyregister ist noch in der Verhandlung. Mehr Transparenzpflichten für die Abgeordneten sind gerade in der Verhandlung. Da ringen SPD und Union damit. Und die SPD sagt so in Hintergrundgesprächen, ja, die Union war noch nie so flexibel und handlungswillig wie jetzt gerade durch diese Skandale. Aber trotzdem geht es an verschiedenen Ecken nicht voran, wie zum Beispiel die Union besteht noch darauf, dass Nebeneinkünfte erst ab 100.000 Euro quasi auf Heller und Cent dargelegt werden müssen, wo man sagt, 100.000 Euro im Jahr Nebeneinkünfte, das ist fast so viel, wie ihr an Diäten bekommt. Und euer Job, euer Abgeordnetenjob, der soll laut Bundesverfassungsgericht im Mittelpunkt eurer Tätigkeit stehen. Und wie das möglich sein soll, wenn man mit einer Nebentätigkeit über 100.000 Euro bekommt, das muss mir erstmal nochmal jemand erklären. Ich glaube, da ist mehr Transparenz gefordert, dass du die Nebeneinkünfte wirklich nicht nur wie jetzt in 10 Stufen offenlegen musst, und wenn du mehr als 250.000 Euro verdienst, ja, dann kannst du auch 1 Million oder 10 Millionen verdienen, das musst du niemandem mehr darlegen. Ich glaube, das ist höchste Zeit, dass da mehr Transparenz reinkommt. Ich bin mal gespannt, wenn die Union ernst meint und wenn sie es wirklich ernst meint mit Transparenz, dann glaube ich, muss da deutlich mehr passieren, und zwar auch im Gesetz und nicht nur in irgendwelchen freiwilligen Ethikbekundungen, wie wir das letzte Woche besprochen haben.
Ja, damit kommen wir zu unserem nächsten Thema, nämlich zur Corona-Lage. Und eingangs möchten wir das Wort erteilen unserem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der durchaus Bemerkenswertes zu sagen hat.
Diese Woche in der Bundespressekonferenz.
Diese Woche hat uns einmal mehr vor Augen geführt, wie unberechenbar diese Pandemie wirklich ist.
Das waren seine ersten Worte, als er da aufgetreten ist. Und ich dachte so, what? Wie unberechenbar diese Pandemie ist. Wir lesen seit Monaten Modellierungen, die fast auf die einer Stelle genau eintreffen. Und er sagt, das sei unberechenbar. Da hat er noch gesagt, wir sind in einer Phase, wo Ostern ganz anders stattfinden könnte, als wir das vor 3 Wochen vorgestellt haben. Wie bitte? Wir haben uns das genau so vorgestellt. Genau so, wie es jetzt kommt.
Mal ganz ehrlich, Philipp, hört der Mann etwa nicht die Lage? Ja? Also ernsthaft. Oder es reicht ja im Grunde schon, den Spiegel zu lesen. Ja, es war für alle, wirklich für alle klar, was passieren würde. Insbesondere, was die Lockerungen, die vor 3 Wochen beschlossen worden sind, für uns alle bedeuten würden. Nämlich, dass die Pandemie außer Kontrolle geraten würde. Und genau das geschieht. Und wir erleben, was ein exponentielles Wachstum konkret bedeutet. Die Inzidenz liegt jetzt bundesweit bei fast 100. Gerade eben kam eine Push-Nachricht rein, 99,9.
Aber Ulf, das ist doch easy. Wir sind noch nicht bei 100.
Ja, da können wir ja durchatmen. Ja.
Alle, wir können, keinen Stress.
Kein Stress.
99,9.
Alles ist
nicht
gut.
100, insofern können wir noch ein bisschen öffnen.
Ja, und wenn man, also ist wirklich absurd. Regional ist die Inzidenz natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber teilweise liegt sie jetzt schon bei knapp unter 200. Und noch dramatischer fällt die Prognose des Robert-Koch-Instituts aus. Zitat, die Extrapolation der Trends zeigt, dass mit Fallzahlen über dem Niveau von Weihnachten ab der Kalenderwoche 14 zu rechnen ist. Kalenderwoche 14 ist die Osterwoche, also ab dem 5. April. Und in der Weihnachtswoche hatten wir bis zu 32.000 Fälle am Tag. Das heißt also, das soll nach der Projektion des RKI überschritten werden, und zwar nicht irgendwann, sondern in 2 Wochen. Und selbst bei einer impfbedingt niedrigen Fallsterblichkeit von nur 1-2% wären tausende Tote pro Woche die Folge. Und die Überfüllung der Intensivstationen, aktuell sind gerade mal 3.300 Betten auf Intensivstationen frei von den knapp 30.000 in Deutschland, würde wieder zu einer realen Tatsache. Mit anderen Worten, das ist nicht könnte, müsste, sollte, sondern Das würde geschehen und man kann das, glaube ich, nur so lesen, dass das Robert-Koch-Institut in der gebotenen wissenschaftlichen Zurückhaltung deutlich machen möchte, dass man die aktuelle Öffnungspolitik für absolut falsch hält. Ja, kann man natürlich jetzt entgegenhalten, mehr testen hat einen gewissen Effekt. Natürlich, je mehr man testet, desto mehr findet man auch an Infektionen, aber dieser Effekt ist nur sehr gering. Was hingegen ganz deutlich ist, ist der Einfluss der immer weiter fortschreitenden Mutante B117, Stichwort Großbritannien. Deren R-Faktor liegt nämlich bei 1,3 bis 1,4. Das heißt also, 10 Menschen, die mit B117 infiziert sind, stecken 13 bis 14 Menschen an. Und es hat jetzt schon einen Anteil von etwa 75% der Neuinfektionen. Das heißt also, spätestens wenn das ganz die Herrschaft übernommen hat, erleben wir eine Verdopplung der Fallzahlen alle 10 Tage. Und zwar bei dem bisherigen Lockdown Light. Ja, wir reden jetzt nicht von weiteren Lockerungen, sondern einfach nur, wenn wir nichts machen, kommen wir in eine absolut exponentielle Phase und haben dann Ostern eine Inzidenz von um die 200 und mit den entsprechenden Folgen sowohl für die Intensivstationen akut als auch langfristig für Menschen, die dann eben mit schweren Folgeschäden zu kämpfen haben werden, Stichwort Long-Covid. Und bei den Intensivstationen muss man dazu sagen, das ist ein nachlaufender Faktor auf Deutsch. Bis die Belegung steigt, dauert es ab der Infektion 3 Wochen circa, 2 bis 3 Wochen. Das heißt, wenn diese Belegung der Intensivbetten steigt und es ein nachlaufender Faktor ist und es jetzt schon nur noch 3000 Intensivbetten gibt, dann ist es jetzt eigentlich schon absehbar, dass wir irgendwann bei gar keinen freien Intensivbetten mehr sein werden. Und das, obwohl viele der über 80-Jährigen geimpft sind, die ja besonders vulnerabel sind. Und das bedeutet, Philipp, wo werden wir die Probleme sehen?
Das sieht man jetzt schon. Wir haben gerade bei diesen 20- bis 59-Jährigen steigende Fallzahlen. Und da ist es halt so, ja, da ist die Chance, dass die, oder die Chance, das Risiko, dass die sterben, geringer. Aber dafür liegen sie halt auch länger, häufig. Ja, die haben halt dann schwere Verläufe, sterben nicht, aber liegen dann zum Teil wochenlang auf diesen Intensivstationen. Und da sieht man jetzt schon, ja, da drohen dann gerade bei den 50- bis 70-Jährigen vermehrt schwere Krankheitsverläufe. Und du hast es gesagt, Grund ist eben B117. Die ist A, ansteckender, aber sie ist jetzt, wie wir auch wissen, tödlicher. Und zwar hat Drosten auch gesagt in seinem NDR-Podcast, 60% größere Gefahr zu sterben, wenn man einmal infiziert ist. Der hat da so eine Studie zitiert, die geguckt hat, wie viele Menschen sterben 28 Tage, nachdem sie einen positiven PCR-Test bekommen haben. Und da ist die Rate eben bei B117 um 60% höher in 3 oder 4 verschiedenen Studien. Also das Ding ist auch noch tödlicher.
Ja, und das gilt, das muss man dazu sagen, das gilt über alle Altersgruppen. Ne, das heißt, der Anteil der tödlichen Verläufe ist natürlich je nach Altersgruppe extrem unterschiedlich. Aber in allen Altersgruppen ist B117 um circa 60% tödlicher. Das heißt, das schwankt so ein kleines bisschen. Aber das erhöhte Risiko ist in allen Altersgruppen gleich. Und das heißt also, gerade auch für jüngere Menschen ist diese Mutation ganz erheblich gefährlich. Naja, und das bedeutet, wir sind mittendrin in der dritten Welle. Wir sind mittendrin in einem absolut dramatischen Verlauf, wo man sich eigentlich fragt, wo bleibt denn die Notbremse der Politik? Das kann natürlich im Moment auch nicht verwundern. Ja, wir haben seit November einen Lockdown Light mit 1000 Lücken. Wir haben, und diese Lücken sind auch noch größer geworden. Also es gab immer die große Lücke Büros. Ja, das heißt also, dass bei weitem nicht genügend Menschen tatsächlich im Homeoffice gearbeitet haben. Das war immer schon ein Problem. Wir haben aber jetzt seit 2, 3 Wochen noch die geöffneten Schulen, die Infektion massiv vorantreiben, gerade in der Altersgruppe der Menschen, die eben in die Schule gehen, sieht man dramatische Anstiege der Infektionszahlen. Insofern kann es auch nicht verwundern, dass die Pandemie diesen Verlauf nimmt. Und insofern ist dieses Zitat von Jens Spahn, ehrlich gesagt, wirklich nur noch mit bewusster Irreführung. Das ist blanker Hohn, ja. Das blanke Hohn ist bewusste Irreführung, ja.
Man fühlt sich da wirklich komplett verarscht. Und wie gesagt, das Ganze, diese dritte Welle, und diese ganzen Öffnungen hinein, obwohl wir jetzt zwar Tests haben, aber natürlich immer noch viel zu wenig. Michael Miner, einer der anerkanntesten Virologen von Harvard-Universität ist er, glaube ich, hat gesagt, wir können ein bisschen gegensteuern und wir können mit Tests ein bisschen was bewirken und diesen R-Wert von 117 ein bisschen nach unten drücken, wenn wir denn 2x pro Woche testen in Schulen und Betrieben. Davon sind wir aber weit entfernt. Es gibt Tests, ja, aber in Schulen ist das super sporadisch. Es ist überhaupt völlig unklar, da einen Überblick zu bekommen, hat Lauterbach auch gesagt und Spahn selber hat, glaube ich, auch gesagt. Niemand hat da so wirklich einen Überblick, aber von flächendeckender Testung in Schulen speziell und schon gar nicht in Betrieben können wir einfach nicht reden. Es passiert einfach noch viel zu wenig. Und jetzt gibt's also die Frage, was nu? Jetzt tagen halt wieder diese Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen am Montag und sollen halt entscheiden, wie geht's weiter? Das DIVI, also dieser Verein der Intensivmediziner und Medizinerinnen, sagt ganz klar schon letzte Woche, wir müssen jetzt einen Lockdown haben. Und die Logik ist ganz klar. Je eher wir den haben, desto kürzer kann er sein. Sie sagen, eine Woche Verzug bei der Einführung des Lockdowns heißt hinten raus 2 bis 3 Wochen länger Lockdown. Man wiederholt sich, man redet sich den Mund fusselig. Das ist auch nicht umstritten, dass das so ist. Je eher du das machst, desto kürzer ist das Ding. Und Merkel hat es gestern, ich meine, Merkel habe ich gestern gesehen nach diesem Impfgipfel da bei ihrer Pressekonferenz, die sah echt fertig aus. Also von Aufbruchsstimmung und jetzt packen wir es und ich habe einen Plan. Wenn sie es versucht hat auszustrahlen, ist es ihr nicht gelungen. Er hat dann gesagt, die Notbremse soll wohl kommen, ja, also weil überall 100. Da muss man sich natürlich fragen, was heißt denn Notbremse? Wie wird das denn aussehen? Da müssen wir halt den Montag abwarten. Da wissen wir, da kann alles passieren in dieser Runde und von denen wird dann auch wieder nichts eingehalten. Der einzige, finde ich, einer der wenigen Politiker, Politikerinnen, die offenbar dazugelernt haben, sind Sachsen-Ministerpräsident Kretschmer.
Ja, der hat sich nämlich sehr kritisch geäußert über die bisherigen Öffnungen, insbesondere über den 5-Stufen-Plan. Zitat, dieser Versuch war ein Fehler und muss abgebrochen werden. Ja, surprise, surprise. Das wussten im Grunde alle schon vorher, dass das überhaupt keinen Spielraum gibt für irgendwelche Öffnungen. Aber immerhin finde ich es bemerkenswert, dass Herr Kretschmer jetzt als einer der ersten politischen Entscheidungsträger wirklich deutlich sagt, das war falsch. Und er sagt jetzt, wir können im Grunde erst dann öffnen, wenn das Testen wirklich klappt. Ja, wir können nicht erst öffnen und hoffen, dass irgendwann die Schnelltests kommen. Das heißt, im Grunde schlägt er genau das vor, was die No-Covid-Strategie seit Monaten vorschlägt, nämlich Lockdown, Inzidenzen runter auf einen einstelligen Bereich bis maximal Inzidenz von 10 Infektionen auf 100.000 Personen und dann ganz gezielt so weit öffnen, wie man das eben mit gezielten Tests auch absichern kann, sodass es dann eben durch die Öffnung gerade nicht wieder zu einem Anstieg der Inzidenzen kommt. Denn im Grunde sieht man an den Zahlen, dazu muss man jetzt überhaupt kein Theoretiker sein, man sieht an den Zahlen, dass die bisherigen Strategien für Tests und so weiter angesichts der Öffnungen nicht reichen.
Jetzt ist die Frage, welche Optionen gibt's denn also für Montag? Die eine ist, naja, uns ist die Inzidenz mehr oder weniger egal, weil die Alten sind ja mehr oder weniger geimpft, die Gefahr ist gebannt, wir werden irgendwas mit Öffnen machen und dann machen ohnehin alle, was sie wollen und die Trickser haben irgendwie gewonnen und dann hoffen wir mal, dass es irgendwie auch zu Ende geht. Das ist der Worst Case. Die andere Variante ist, dass Inzidenz, dieser Wert, noch irgendwas zählt, weil natürlich daran Belastungen der Krankenhäuser hängen, weil daran Menschenleben hängen, die trotzdem entweder sterben oder an Long-Covid auf die nächsten Monate erkranken. Das sind 10-15% derjenigen, die erkranken. Das sind sehr, sehr viele Menschen. Und dann kann es eigentlich nur so sein, dass es einen wie auch immer gearteten Lockdown gibt, bis wirklich Tests installiert sind, bis das Testsystem läuft. Und wir müssen diese Zahlen dann auch runterkriegen, weil natürlich viele Zahlen immer auch heißt viele Mutationen. Und Lauterbach hat ja in der Bundespressekonferenz nochmal darauf hingewiesen. Jetzt ist sozusagen der für die Mutationen der Sweet Spot. Es gibt einen hohen Evolutionsdruck, einen hohen Mutationsdruck, weil es halt schon relativ viele Immune und Geimpfte gibt. Auf der anderen Seite gibt es gleichzeitig sehr, sehr, sehr viele Infizierte, also eine hohe Anzahl von Mutationen, die jeden Tag stattfinden. Und da ist der Mutationsdruck sehr hoch, quasi gefährliche Varianten zu entwickeln. Wir haben das in Brasilien gesehen, P1. Deswegen sollte da jetzt was passieren. Die Frage ist, die ich mir so stelle, wer macht denn da noch mit, Ulf? Wer ist jetzt noch bereit, so ein Jojo-Ding oder so einen harten Lockdown zu mitmachen? Haben wir das Kapital verspielt, um der Gesellschaft wirklich zu sagen, so jetzt aber richtig, no Covid, runter bis null? Meinst du, das geht noch?
Also ich glaube, wir beiden nicht. Ne? Wir haben da ja immer sehr deutlich Position bezogen, aber natürlich hat sich die Kungelrunde der MinisterpräsidentInnen, sagen wir mal, jedenfalls sehr weitgehend des Kredits selbst benommen. Ne? Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Man hat einfach wahnsinnig viel Glaubwürdigkeit verspielt. Die Menschen in Deutschland haben einfach das Gefühl, dass diese Runde nicht zu irgendwelchen vernünftigen, zu verantwortenden Entscheidungen kommt. Das ist sehr deutlich. Auf der anderen Seite ist es aber nach wie vor so, dass ja eine breite Mehrheit in Deutschland jedenfalls die bisherigen Maßnahmen will und oder sogar die Maßnahmen verschärfen will. Wir kommen gleich nochmal zu den Zahlen. Das heißt also, die politischen EntscheidungsträgerInnen persönlich haben, glaube ich, viel Glaubwürdigkeit verspielt. Aber das Ziel der weit überwiegenden Mehrheit in Deutschland ist nach wie vor, Leute, macht den Laden dicht. Ja, also bei Schulen ist es natürlich besonders heikel, aber ansonsten kann man doch sehr deutlich sehen, dass allenfalls ein Drittel der Menschen Lockerungen will. Insofern würde ich denken, selbst wenn Glaubwürdigkeit verspielt wurde, ist das Ziel oder der Wunsch der Menschen interessanterweise genau auf derselben Linie, wie es NaturwissenschaftlerInnen uns vorgeben, nämlich Laden dicht machen. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt noch geht. Also mit anderen Worten, eigentlich müsste man die Osterferien sofort beginnen lassen und bis Mitte oder Ende April ausdehnen und in dieser Zwischenzeit hoffentlich endlich eine funktionierende Schnellteststrategie ausrollen und in den Schulen so viel Schnelltests deponieren, dass man tatsächlich mindestens bis zu den Sommerferien erstmal genügend Tests hat.
Und vor allen Dingen braucht es eine einheitliche Strategie. Aber wie gesagt, das ist bei diesem ganzen Chaos schwer vorstellbar, dass es da eine einheitliche Strategie wird. NRW verbietet Städten, die Schulen zu schließen. Die Schulen wollen zumachen. Sie sagen, wir haben zu große Inzidenz. Das Bildungsministerium ordnet an, ihr macht das nicht. Die Schulen sagen zum Teil, doch, wir machen es wohl. Ja, also so eine Art
offene Auflehnung. Ne, muss man so, ich meine, das muss man mal sehen. Also die Schulverwaltung ist in Nordrhein-Westfalen wie in allen anderen Bundesländern auch ein relativ autoritärer Laden. Ne? Die haben also ganz extrem wenig Toleranz gegenüber Menschen, die da quasi vom Kommando abweichen. Wir haben da auch eine ganze Reihe von Leaks immer wieder bekommen von Menschen aus dem Bildungswesen, die dann sehr deutlich immer sagen, um Gottes Willen, das ist zwar eigentlich nicht geheim, aber sagt bloß nicht, dass ihr das von mir habt. Hier wird eiskalt durchgegriffen gegenüber allen, die mit der Presse reden und so. Also da gerade betrifft das auch NRW. Da scheint also mit sehr harter Hand regiert zu werden. Aber wenn man in einem solchen autoritären System trotzdem SchulleiterInnen findet, die sagen, ich mache den Laden zu, ich kann das nicht verantworten, das sagt im Grunde alles darüber aus, wie verantwortungsbewusst diese Menschen sind. Also ganz großer Respekt vor diesen SchulleiterInnen, die das machen. Und auf der anderen Seite für wie irrsinnig man offensichtlich da die Maßnahmen der Schulverwaltung inzwischen hält.
Rheinland-Pfalz hat schon gesagt, Montag machen wir erstmal wieder ein bisschen Open-Air-Gastro auf, unter Auflagen und so. Fehlt mir auch völlig das Verständnis dafür. Rheinland-Pfalz hat, glaube ich, jetzt 70 oder sowas, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Irgendwas in der Gegend. Hamburg nimmt schon einige kleinere Lockerungen wieder zurück, aber die Schulen bleiben auf.
Also Hamburg, muss man dazu sagen, Hamburg hat eben eine Inzidenz von über 100. Ne? Das heißt also, Hamburg hat eigentlich die Schwelle zur Notbremse längst gerissen. Damit müssten natürlich auch die Schulen wieder geschlossen werden. Das macht man aber irgendwie dann doch nicht.
Brandenburg ist sowieso jenseits von Gut und Böse.
Ja, ja, also der Brandenburg ist ein besonders schönes Beispiel. Das hatten wir ja in der vergangenen Woche schon diskutiert. Ne? Eigentlich war die Lockdown-Schwelle die Notbremsenschwelle bundesweit die Inzidenz 100. Da lag Brandenburg dann aber schon drüber. Deswegen haben sie einfach gesagt, nö, wir verschieben das mal auf 200. Jetzt erreichen sie die 200 langsam aber sicher. Das heißt also, man hat sich die Inzidenzschwellen schön gerechnet. Das hat ihnen aber jetzt nur wenige Tage gekauft, schon haben sie auch die schon um den Faktor 2 manipulierte Inzidenzschwelle wieder gerissen oder nahezu gerissen. Sie ganz sind sie noch nicht da. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt also, selbst diese Tricksereien, diese offensichtlichen politischen Taschenspielertricks kaufen wenige Tage Öffnung. Ja, und dann hat die Inzidenz, die galoppierende Pandemie, selbst diese Taschenspielertricks wieder eingeholt. Und da kann man doch einfach wirklich nur sagen, wer trifft diese Entscheidung? Das ist blanker Wahnsinn. Ja, das muss man doch einfach wissen. Das ist doch eine mathematische Übung. Wenn man eine Inzidenz 100 hat, ist man in wenigen Tagen auch bei einer Inzidenz 200, wenn man den Laden nicht dicht macht. Ich verstehe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Dafür muss man doch kein Professor der Epidemiologie sein. Ja, das kann man doch irgendwie im Internet googeln, wie lange das dauert.
Das kann man im Internet googeln, aber das macht natürlich auch deutlich, dass wir bisher immer noch dieses Riesenproblem haben. Wir wissen einfach nicht, wo 75% der Infektionen entstehen. Da ist auch nach einem Jahr in Deutschland viel zu wenig geforscht worden, um rauszufinden, wo entsteht das denn eigentlich? Man könnte ja sagen, na gut, Open-Air-Restaurants, wenn man das gut macht, vielleicht eher nicht. Aber wir wissen es einfach nicht wirklich und haben da wenig Handreichung immer noch, wie denn sowas gemacht werden soll. Dann geht es zum Beispiel auch um Reisen zu Ostern. Karl Lauterbach sagt, bitte nicht, befeuert die dritte Welle. Würde ich sagen, naja, das hängt halt von der Reise ab. Ja, natürlich sind mehr Reisen in der Regel auch immer mehr Kontakt. Du gehst dann an einem anderen Ort auch noch einkaufen, wo du normalerweise nicht einkaufen würdest. Aber natürlich ist das was anderes. Wenn du mit deinem Auto, mit deinem Elektroauto, ohne jemanden zu sehen, in ein Ferienhaus nach Brandenburg fährst, ist es natürlich was anderes, als wenn du in einem vollbesetzten Flieger an den Strand nach Malle fährst in dein Hotel. Naja, aber diese Reisen bleiben, finde ich, doch gefährlich, weil sie, speziell Fernreisen, eben auch dazu führen, dass bisher in Varianten, die in Deutschland nicht so vertreten sind, P1 und auch B1.351, die deutlich gefährlicher sind als das, was wir jetzt hier in Deutschland haben, eben über Reisen, auch über Auslandsreisen eingeschleppt werden. Und dann gibt's auch die Forderung, halt Zwangstests zu machen, wenn man aus solchen Gebieten einreist. Naja. Also ist ja zum Teil auch so, dass wenn du aus Risikogebieten einreist, du einen Negativtest vorweisen musst. Ja, ich weiß nicht, wie man da in dieser Situation lockern kann, ist mir völlig Schleier. Wir müssen den Montag abwarten.
Na, und wenn man, also wenn man beim Stichwort Reisen mal zu bleiben, wenn man überhaupt da lockern will, dann müsste man natürlich kontaktarmes Reisen innerhalb von Deutschland erlauben und keine Flugreisen. Aber das Gegenteil geschieht, ja. Man kann nach Malle fliegen, man kann sich aber nicht ins Auto setzen und, keine Ahnung, auf Rügen in die Ferienwohnung fahren. Das ist Irrsinn. Also wir haben ein Beherbergungsverbot, selbst in Ferienwohnungen in Deutschland, die eben mutmaßlich nur ganz wenig zu mehr Kontakten beitragen. Wenn man eben mit dem Auto zur Ferienwohnung fährt, dann macht das doch keinen großen Unterschied gegenüber dem Zustand, wo ich zu Hause bleibe. Das ist aber trotzdem nicht erlaubt. Auf der anderen Seite darf ich nach Malle fliegen, weil Malle irgendwie zurzeit vom Inzidenzwert her vergleichsweise wenig gefährlich ist. Also irgendwie so 20 bis 30 habe ich jetzt im Internet gelesen, soll da der Inzidenzwert sein. Dafür aber kursieren gerade da extrem gefährliche Mutationen aus Brasilien, weil irgendwelche Menschen aus Brasilien illegal nach Malle angereist sind. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also das passt alles nicht zusammen und ich hoffe, dass man uns so ein bisschen anhört, dass wir einfach auch langsam nicht mehr wissen, was man dazu sagen soll, weil wir seit Wochen die Lage immer wieder analysieren und was da passiert auf politischer Ebene zunehmend weniger verstehen können. Deswegen haben wir am Ende unten nach diesem Corona-Block quasi oder zum Abschluss des Corona-Blocks noch so eine Meta-Ebene, warum das eigentlich politisch passiert. Das vielleicht so als kleiner Teaser. Bevor wir dazu kommen, wollen wir aber die Corona-Abteilung hier noch rund machen und kommen zum Stichwort Impfen. Da sind nämlich in dieser Woche auch neue Probleme aufgetaucht, Philipp.
Ja, ohne Ende. Also ne, Kontext ist immer, wir haben diese Inzidenzen, wir hoffen auf Tests, die gibt's kaum, zu wenig Struktur. Und dann hoffen wir auf Impfen, was sozusagen noch ein Gegenmittel wäre gegen weitere Infektionen. Und da gab es diese Woche auch zwei Rückschläge mindestens. Das eine ist, AstraZeneca hat angekündigt, im zweiten Quartal, also ab April, viel weniger an die EU zu liefern als geplant. Statt über 200 Millionen Dosen sollen es jetzt nur noch 100 Millionen Dosen sein. Davon, wie gesagt, soll auch ein Bruchteil dann nach Deutschland kommen. Das wird jetzt weniger werden. Dann haben sich, das ist, finde ich, eher eine gute Meldung, jetzt beim Impfgipfel die politisch Verantwortlichen, unter ihnen Angela Merkel, darauf geeinigt, dass nun also nach Ostern die Hausärzte und Hausärztinnen anfangen sollen zu impfen. Jawohl, die Menge, sagt Merkel, ist noch überschaubar. Jawohl, da würde ich sagen, stimmt, denn eine Impfstunde pro Woche mit 20 Impfdosen pro Woche, pro Ärztin am Anfang und Arzt, das ist natürlich nicht so doll. Da kann man sich jetzt drüber lustig machen und drüber aufregen. Ja, aber ich würde sagen, gut, dass es losgeht. Hauptsache, die Infrastruktur wird aufgebaut, dass die dann auch funktioniert, wenn es denn mal mehr Impfdosen geben sollte. So Gott will.
Ja, also ich persönlich finde das ehrlich gesagt auch vor allem eine gute Nachricht, dass man jetzt mal anfängt mit Impfungen in Hausarztpraxen, denn die bieten ja gegenüber diesen anonymen Impfzentren doch eine ganze Menge an Vorteilen. Ja? Also klar, theoretisch sind Impfzentren für Massenimpfungen natürlich sehr wertvoll. Auf der anderen Seite, Massenimpfungen muss man ja so ein bisschen in Anführungszeichen setzen angesichts der relativ geringen Zahl an Impfdosen. Die Hausärzte und Hausärztinnen haben den riesen Vorteil, dass sie einfach häufig über Jahre hinweg schon ein Vertrauensverhältnis aufbauen konnten zu ihren PatientInnen und das wiederum bedeutet, dass sie gerade die Menschen erreichen können, die jetzt vielleicht mehr oder weniger irrationale Ängste haben vor einer Impfung und dass sie außerdem wissen, wer sind denn eigentlich die RisikopatientInnen in quasi der Gruppe der Menschen, die sie so versorgen. Das lässt sich ja teilweise auch mit diesen Prioritätsgruppen nur so halb abbilden und deswegen, sagen wir mal so, also offiziell ist zwar die Ansage, auch die Hausärzte Innen sollen natürlich nach den Prioritätsgruppen arbeiten, aber auf der anderen Seite ist da schon so augenzwinkernd so ein, sagen wir mal, so ein gewisser Goodwill-Faktor eingebaut. Das heißt also, Ärztinnen und Ärzte können auch ein Stück weit selber entscheiden, wo sie glauben, ob Menschen prioritär geimpft werden müssen oder nicht. Und das macht ja auch Sinn, weil sie einfach die Krankengeschichte kennen und damit die spezifische Verletzlichkeit der Menschen kennen. Ja, das also insofern gut, jedenfalls kleine gute Nachricht, denke ich, ist das schon. Aber diese Woche gab es noch ein richtiges Problem, Philipp, denn die Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca wurde ein paar Tage ausgesetzt.
So ist es. Hintergrund waren eine bestimmte Art von Thrombosen, die im Zusammenhang, in zeitlichen, das muss man sagen, in zeitlichem Zusammenhang zunächst gestanden haben mit einer Impfung. Also da sind erst 7, dann später noch ein paar mehr Thrombosen in Hirnvenen nach einer Impfung mit AstraZeneca gemeldet worden. Zu dem Zeitpunkt gab es insgesamt in Deutschland 1,6 Millionen Impfungen mit AstraZeneca und da eben 7, später 8, 9 von diesen Sinusvenenthrombosen im Gehirn. Da gab es also zunächst eine zeitliche Häufung, eine auffällige Häufung, wie das zuständige Paul-Ehrlich-Institut dann gesagt hat. Und da hat das Paul-Ehrlich-Institut dann also empfohlen, dem Ministerium die Impfung mit AstraZeneca auszusetzen.
Aber zunächst muss man sagen, gab es nur einen zeitlichen Zusammenhang und ob das tatsächlich auch einen kausalen Zusammenhang gab, also insbesondere einen, wie man so schön sagt, physiologischen, ja, dass es also quasi einen Wirkmechanismus gab zwischen Impfstoff und diesen Thrombosen, das war zunächst mal nicht klar, das wollten Paul-Ehrlich-Institut und die Europäische Medikamentenagentur dann prüfen. Die Uni Greifswald hat in der Zwischenzeit verkündet, dass sie eine Ursache gefunden habe und sie wollen jetzt auch dafür eine Therapie gefunden haben. Das ist noch nicht ganz klar, das ist quasi momentan noch so in der Entwicklung. Tragisch ist auf jeden Fall, dass diese Aussetzung natürlich dramatische Folgen hatte, denn zum einen sind dadurch einfach viele tausend Impftermine ausgefallen, also in einigen Bundesländern konnte man das abfangen, da sind einfach Menschen, die eigentlich einen Impftermin mit AstraZeneca hatten, dann quasi umgebucht worden auf den BioNTech-Pfizer-Impfstoff, ja, da fragt man sich so ein bisschen, wo kamen damit einmal die nötigen Zehntausenden von Impfdosen von BioNTech-Pfizer her, gab es anscheinend irgendwelche schwarzen Kühlschränke,
auf die man dann zugreifen konnte. Naja, das sind halt viele auch zurückgelegt worden für die zweite Impfung.
Das meinst du, dass sie die Bestände genommen haben?
Naja, irgendwoher kommt, jedenfalls die lagen rum, ne? Die lagen auch mit, ist umstritten, soll man das noch machen oder nicht? Länder haben unterschiedliche Rückhaltequoten, einige 50, andere 20, andere 10, aber dass da noch Dosen rumlagen, das war schon bekannt.
Auf jeden Fall lagen da irgendwelche rum und wurden dann umgebucht, sodass dann also Impftermine trotzdem stattfinden konnten. Aber in anderen Bundesländern wurde es auch anders gehandhabt. Da sind einfach massiv Impftermine ausgefallen. Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung schätzt, dass das die Impfkampagne insgesamt um einen Monat verlängern wird. Das halte ich persönlich für ein bisschen hochgegriffen. Aber jedenfalls hat das natürlich zu einer Verzögerung geführt. Und vielleicht noch schlimmer ist die nun eingetretene massive Vertrauenskrise gegen den Impfstoff von AstraZeneca, ne? Denn eine Impfung erstmal zu stoppen, ein paar Tage später dann wieder aufzunehmen, das trägt jetzt nicht gerade dazu bei, dass die Menschen sich sagen, AstraZeneca, alles super, lasse ich mir spritzen. Deswegen stellt sich einfach ganz verschärft die Frage, ob diese Aussetzung jetzt richtig war. Auf der einen Seite muss man sagen, ja, es gab Hinweise auf vereinzelte Nebenwirkungen, ja, aber diese Komplikationen traten ja auf bei weniger als einer von 100.000 Impfungen und insbesondere die Europäische Medikamentenagentur hat darauf verwiesen, dass der Nutzen der AstraZeneca-Impfung trotz der Nebenwirkungen, selbst wenn es sich nicht nur um eine zeitliche Koinzidenz handelte, sondern wenn es auch wirklich einen kausalen Zusammenhang gab, also wenn wirklich die Impfung zu den Nebenwirkungen geführt hat, selbst dann, sagt die EMA, ist der Nutzen trotz der Nebenwirkungen viel höher, denn 95% der geimpften Menschen vermeiden im Fall einer Corona-Infektion eine Krankenhausbehandlung und auch Corona geht ja, selbst wenn man nicht ins Krankenhaus muss, mit einem sehr hohen Thromboserisiko einher. Das heißt also, das ist so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung zu sagen, wir vermeiden im Schnitt vielleicht 7 Thrombosen auf 1,6 Millionen Impfungen. Denn die Menschen, die dann nicht geimpft werden, diese 1,6 Millionen Menschen, die werden ja mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit von, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 5% sich Corona einfangen und dann wiederum mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit Thrombosen erleiden. Mit anderen Worten, selbst wenn man nur auf das Thema Thrombosen guckt, war das schon mathematisch keine besonders kluge Idee. Und daraus muss man leider sagen, kann man eigentlich nur eine Erkenntnis ziehen.
Ja, also kurz noch was einschieben. Ich finde, bevor wir da zu einem Urteil kommen, muss man sagen, wie Spahn das erlebt hat. Spahn wusste zu dem Zeitpunkt eben noch nichts von EMA, sondern er wusste nur, der hat die Warnung vom Paul-Ehrlich-Institut, weil dort 7, 8, 9 dieser sehr seltenen Sinusvenenthrombosen aufgetreten sind. Und die EMA hat gesagt, wir prüfen das. Die WHO hat relativ schnell gesagt, weiter impfen. Aber die Paul-Ehrlich hat gesagt, bitte bremsen. Und EMA hat gesagt, wir prüfen das. Und Spahn hat gesagt, dann warten wir so lange, wie die EMA das prüft. Das ist dann am Donnerstag oder Freitag ist es geschehen. Und die Frage ist, um das zu beurteilen, um das beurteilen zu können, war das richtig, die einzustellen, glaube ich, muss man schon das so sehen. Es gab nur den Hinweis auf einen zeitlichen Zusammenhang. Es gab noch keinen Nachweis, dass das so ist. Es gab Diskussionen darüber, ob es überhaupt ein erhöhtes Auftreten dieser Sinusvenenthrombosen ist, weil sie ja auch sonst auftreten, zwar selten, aber nun gab es eine zeitliche Kumulation und es gab auch Debatten darüber, dass der Mechanismus dieser Impfung durchaus dazu beitragen könnte. Also da gab es sehr viel Unklarheit. Und die Frage, um das beurteilen zu können, ob es richtig war, das auszusetzen oder nicht, das muss man darauf hin, da muss man sehen, was Spahn damals wusste. Jetzt wissen wir, die EMA sagt, weiterimpfen. Es gibt das erhöhte Risiko dieser Nebenwirkung. Wir packen jetzt einen Hinweis zu der Impfung sozusagen dazu. Aber bitte weiterimpfen, weil der Nutzen viel größer ist, trotz dieser inzwischen wohl erwiesenen Nebenwirkungen, die es geben kann in sehr seltenen Fällen.
Philipp, das sehe ich einfach völlig anders, denn die Zahlen lagen auf dem Tisch. Jens Spahn ist doch nicht davon abhängig, was die EMA sagt. Jens Spahn hätte einfach nur eins und eins zusammenzählen müssen und dann hätte er gesehen, ja, wir haben schlimmstenfalls 7 Thrombosen auf 1,6 Millionen Geimpfte, aber dass wenn man die Risiken der Infektion dieser 1,6 Millionen Menschen mit Corona und das Corona-bedingte Thromboserisiko zusammenzählt, dann sieht man schon, dass die Impfung der bessere Deal ist. Das war einfach ein politisches Vollversagen. Ja, das Paul-Ehrlich-Institut hat Jens Spahn diese absurde Empfehlung gegeben. Aber das zeigt aus meiner Sicht nur, dass Spahn nicht den Mut hatte zu sagen, das Paul-Ehrlich-Institut liegt mathematisch falsch. Zeigt, Spahn ist politisch in dieser Situation völlig überfordert gewesen. Hier wäre politische Führung angesagt gewesen. Er hätte öffentlich deutlich kommunizieren müssen, das Risiko für Nebenwirkung ist bei diesem Impfstoff traumhaft niedrig. Und zwar selbst, wenn man diese Thrombosen reinrechnet. Und denn, wenn AstraZeneca unser Maßstab ist, ja, wenn man also diese wenigen Nebenwirkungen tatsächlich zum Grund für eine Aussetzung nehmen möchte oder als Grund für eine Aussetzung nehmen möchte, dann kann man das mit dem Impfen ganz lassen, dann darf man auch nicht mehr gegen Grippe, Masern oder sonst irgendwas impfen, denn es ist einfach eine Tatsache, ja, das ist nicht nur Spekulation, wie es am Anfang der Woche war, sondern es ist eine Tatsache, dass jetzt viele, viele Leute, die in dieser Woche nicht geimpft worden sind, an Covid sterben werden, weil sie nicht geimpft wurden.
Ich sehe das wie du im Kern. Ich wollte nur seine Perspektive anbringen, also der Fairness halber.
Die war aber falsch, Philipp. Das ist doch der Punkt. Der Punkt ist, diese Perspektive ist falsch. Das ist das Narrativ von Jens Spahn, aber es ist einfach falsch. Auch auf der Grundlage dessen, was er wissen konnte, ist es nicht zu rechtfertigen. Das ist doch das, weswegen ich das politisch für einen solchen Vollfail halte.
Genau, dann noch das andere Argument von Spahn. Er sagt, wir haben es ausgesetzt, um das Vertrauen zu halten. Wir haben gesagt, Paul Ehrlich empfiehlt, aussetzen, also setzen wir aus. Das Vertrauen wäre ruiniert geworden, sagt er, wenn sich die Politik über die Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts hinweggesetzt hätte, hätten alle gesagt, ja, die Behörde empfiehlt aussitzen, aber die Politik macht weiter. Und da würde ich auch sagen, ja, diese Aufschreie werden definitiv gekommen, definitiv. Aber ich glaube, und das hat Drosten in seinem Podcast auch angedeutet, das Paul-Ehrlich-Institut hat diese Empfehlung ausgesprochen, sozusagen nach Schema F. Ja, wir haben hier es gibt da Hinweise, die müssen wir prüfen, Impfung aussetzen. Wir sind aber nicht in Situation von Schema F, sondern wir sind mitten in einer Pandemie, in einer Epidemie, wo wir insgesamt als Gesellschaft an vielen Stellen ein höheres Risiko gehen müssen, um Leben zu retten, um diese Pandemie zu bekämpfen. Und da hätte sich Spahn hinstellen müssen und sagen, ja, wir haben diese Empfehlung, aber wir impfen weiter, weil es das Bessere ist, weil es der bessere Weg ist. Und selbst dann hätte er noch sagen können, wenn er denn diese Entscheidung so nicht treffen wollen würde, hätte er sagen können, dann entscheidet das halt selbst. Dann müssen die Leute, die sich impfen lassen wollen, dann sollen sie halt selber entscheiden, ob sie dieses Risiko eingehen wollen. Das können sie ohnehin.
Das ist doch der Punkt.
Das ist doch der Punkt. Niemand wird gezwungen, sich mit AstraZeneca, niemand wird gezwungen, sich überhaupt impfen zu lassen und niemand wird gezwungen, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Und deswegen wäre der bessere Weg gewesen zu sagen, wir impfen weiter, aber wir informieren. Und das haben sie nämlich zum Beispiel nicht gemacht. Die Informationspolitik vom Paul-Ehrlich-Institut war unter aller Kanone. Die haben sehr spät und erst in Tagesthemen und erst auf Nachfragen und so überhaupt mal dargelegt, was wissen wir eigentlich genau, was sind eigentlich die Erwägungen, auf deren Basis wir diese Empfehlung getroffen haben. Und hätten sie das gemacht und gleichzeitig gesagt, hier, das sind die Fakten, wir ermitteln, Informationen gibt's am Donnerstag, trotzdem setzen wir das fort, aber ihr könnt es selber entscheiden und das sind die Informationen, auf deren Basis ihr das entscheiden könnt. Das wäre der richtige Weg gewesen.
Das wäre der richtige Weg gewesen, denn du hast es gesagt, Philipp, es gibt in Deutschland keinen Impfzwang. Niemand muss sich impfen lassen. Mit dieser merkwürdigen Entscheidung für 3-4 Tage die Impfung auszusetzen, hat man den Menschen letztlich in einer ganz bevormundenden Weise die Möglichkeit genommen, für sich selber eine Risikoabwägung zu treffen, zu sagen, was ist für mich persönlich gefährlicher, die Infektion mit Corona oder das Risiko von 7 auf 1,6 Millionen, dass ich tatsächlich so eine Thrombose kriege, Klammer auf, inzwischen wissen wir, man kann die sogar noch behandeln, man kann da noch präventiv medikamentös eingreifen, sodass also dieses Risiko sich auch noch abmildern lässt. Ne? Das ist das Problem, das war eine bevormundende Entscheidung und es war insbesondere eine hasenfüßige Entscheidung. Jens Spahn war einfach nur zu faul, sich hinzustellen oder zu feige, ja, sich hinzustellen und zu sagen, liebe Menschen in Deutschland, wir haben es hier mit etwas ungeklärten Nebenwirkungen zu tun, aber statistisch betrachtet ist es immer noch der viel bessere Deal, dass ihr euch impfen lasst, aber selbstverständlich gibt es keinen Impfzwang, es ist euch freigestellt. Das wäre der Weg gewesen, wie man in dieser Situation hätte Vertrauen stärken können, denn was er jetzt gemacht hat, ist aus der Vertrauensperspektive doch der Vollfail. Man hat jetzt einfach rumgeeiert, Impfung gestoppt, 4 Tage später wieder go. Also das muss man doch ganz ehrlich sagen, das erzeugt einfach den fatalen Eindruck völliger Inkompetenz. Ne? Kein Rückgrat, keine Führung. Schlimm.
Ja. Ich habe auch drüber nachgedacht, über dieses Verantwortung übernehmen, denn er hat ja jetzt, also durch den Stopp, auch Verantwortung dafür übernommen, dass Leute nicht geimpft werden konnten, dass Leute ein höheres Risiko deshalb laufen, an Corona zu erkranken und daran auch zu sterben. Das Problem an dieser Art der Verantwortung ist aber, dass es eine total diffuse Verantwortung ist, dass er de facto die Entscheidung zwar getroffen hat, aber immer sagen kann, naja, Corona-Tote, mein Gott, das System und da 1000 Leute und da haben so viele Leute für Verantwortung. Das ist eine total diffuse Verantwortung, die er nicht alleine tragen muss. Und deswegen war diese Entscheidung für ihn aus dieser Perspektive total einfach. Eine andere Art von Verantwortung wäre es gewesen, zu entscheiden, nein, nicht, wir ignorieren das Paul-Ehrlich-Institut, aber wir setzen uns politisch darüber hinweg, aus Gründen, die ich folgendermaßen nehme. Und dann wäre nämlich die Verantwortung auf seinen Schultern gewesen. Dann hätte er die Verantwortung dafür getragen und dazu ist er nicht willens und nicht in der Lage, so eine Entscheidung zu treffen, für die er alleine die Verantwortung trägt. Wenn dann Leute mit einem sehr geringen Risiko Gefahr laufen, diese Hirnvenenthrombose als Nebenwirkung zu kriegen, ja, dann wäre das seine Verantwortung gewesen, weil er gesagt hätte, wir impfen weiter.
Aber selbst das wäre ja nicht seine Verantwortung gewesen, Philipp, denn es bleibt ja immer die individuelle Entscheidung, ich lasse mich impfen. Selbst da hätte er noch die Verantwortung mit einer transparenten Kommunikation völlig zu Recht auf die einzelnen Menschen abwälzen können. Er hätte einfach sagen können, wir impfen weiter, wir sagen euch, aber es gibt dieses minimale Restrisiko, ihr wisst, woran ihr seid. Das wäre aus meiner Sicht der einzige vertretbare Weg gewesen. Also ich glaube, deine Analyse stimmt, aber auch diese Analyse zeigt eigentlich nur, dass man da im BMG einfach nicht zu Ende gedacht hat. Und das ist quasi der Vorwurf, den ich an dieser Stelle formulieren würde. Man hat da reagiert wie ein Hühnerhaufen. Man hat einfach die Faktenlage nicht kühl analysiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es natürlich auch ein bisschen leichter. Wir sitzen hier an unserem Redaktionstisch wir sind nicht unter der Last dieser Entscheidung. Ja, das muss man natürlich fairerweise sagen. Aber auf der anderen Seite erwarte ich einfach von Vollprofis in einem Ministerium nach einem Jahr Pandemie, dass man in der Lage ist, die Risiken von Impfstoffen und die Risiken einer Infektion halbwegs mit kühlem Kopf gegeneinander abzuwägen. Und das hat man nicht gemacht.
Vor allen Dingen, das war klar, dass das kommt. Es war völlig klar, dass irgendwann jemand umfallen wird, nachdem er eine Impfung bekommen hat.
Das haben wir auch immer gesagt. Sogar in der Lage, haben wir das immer wieder gesagt.
Was war völlig klar, dass diese Art von Kommunikationsproblem auftreten wird.
Ja.
Und da kann man sich vorher, da hätte man sich darauf vorbereiten müssen. Auch die Kommunikation, wie gesagt, vom Paul-Ehrlich-Institut war da unter aller Kanone. Das bringt uns, finde ich, Ulf, zu diesem letzten Punkt. Warum handelt die Politik so, wie sie handelt?
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz wesentliche Frage, die man sich stellen muss. Warum handelt sie, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, warum handelt die Politik so verantwortungslos? Und dieses Impfstopp-Debakel ist quasi das akute Problem, aber dahinter steht die Lockerungspolitik der vergangenen Wochen. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor, nennen wir ihn mal Faktor 1 der Analyse, ist die Mehr von der Mehrheit. Ja, Philipp hat es so scherzhaft als Mehrheit mit wie Märchen ins Pad geschrieben. Die Mehr von der Mehrheit, die angeblich für mehr Lockerungen sei. Und da muss man sagen, nein, das stimmt einfach nicht. Infratest DIMAP hat für die ARD einen Deutschlandtrend erhoben, und zwar am 19. März, das heißt am Freitag der jetzt zu Ende gehenden Woche. Und da sagen unter der Überschrift Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nur 25% der Menschen gegen diese Maßnahmen zu weit. Das sind -5 Prozentpunkte. Ja, das heißt also, die Menschen in Deutschland merken, nein, die Maßnahmen gehen nicht zu weit. Im Gegenteil, sie sagen nämlich 38%, sie sind angemessen. Auch dieser Anteil sinkt um sogar 9 Prozentpunkte. Dafür steigt der Anteil derjenigen, die sagen, sie gehen nicht weit genug. Auf Deutsch, wir lockern zu viel, wir brauchen einen härteren Lockdown. Das sagen 32% plus 12 Prozentpunkte. Mit anderen Worten, wir haben überhaupt keinen öffentlichen Druck hin zu mehr Lockerungen. Ich weiß wirklich nicht, woher diese Fehlwahrnehmung in politischen Entscheidungskreisen kommt. Es gibt eine deutliche Mehrheit von zusammen immerhin 70%, die sagen, die Maßnahmen sind angemessen oder müssen verschärft werden. Wie gesagt, nur ein Viertel sieht es anders. Also Philipp, was sagst du, woher kommt denn diese Mehr von der Mehrheit?
Ich glaube, da ist halt viel Mediengewitter mit dabei. Ich glaube auch, dass sich die Politik von so lauten Minderheiten wie so Impfgegnern und Corona-Leugnern und so doch mehr beeindrucken und einschüchtern lässt, als man sich das so eingesteht. Also der laute Aufschrei, da wird da immer schon mitgedacht, der Impfgegner, was sollen denn die Impfgegner, die wirst du eh nie überzeugen mit irgendwelchen Argumenten, sondern da musst du halt durch. Und ich glaube, da vielleicht auch in den sozialen Netzwerken, diese Leute oder so schaffen es halt, und das ist ja ein bekannter Mechanismus von Gruppen, die in digitaler Sphäre erfolgreich sind, sie schaffen es halt, obwohl sie eine kleine Minderheit sind, so zu kommunizieren, dass der Eindruck entsteht, dass sie eine Mehrheit sind. Mhm. Das ist schon ein Mechanismus, den du in sozialen Medien erzeugen kannst, ja, leichter erzeugen kannst, als das ohne diese Medien geht. Das, glaube ich, spielt schon eine Rolle, und natürlich dann sowas wie Bild und so kommen dann auch noch dazu. Also ich glaube, das ist so eine Mischung, und das ist der zweite Faktor, den ich noch nennen würde. Das sind diese Pfadabhängigkeiten kombiniert mit mangelnder Führungskraft. Das haben wir ja eben auch schon gesagt, dass sozusagen eine Fehleinschätzung die nächste bedingt, und man kommt da nicht raus, ohne das empfundene Gesicht zu verlieren, sondern man macht eben weiter, um bloß keine Fehler einzugestehen. Und man macht das so lange weiter, bis man nicht mehr weitermachen kann, bis sozusagen man den Sachzwang herbeigeführt hat, der einem dann erlaubt zu sagen, so, jetzt können wir nicht mehr anders, jetzt müssen wir so handeln, alternativlos gibt's nur noch da lang. Und so handelt man sich raus aus dieser Verantwortung. Vorher hat man noch Optionen, und die andere Option zu wählen, würde Führungskraft verlangen, würde Argumentation verlangen, würde Verantwortungsübernahme verlangen. Das macht man aber nicht, traut man sich nicht, sondern man eiert so lange rum im Nirgendwo, bis eine Situation eingetreten ist, wo dann offensichtlich nichts anderes mehr geht als Option B.
Also mit anderen Worten, man lässt die Sache so weit eskalieren, bis man so quasi italienische Verhältnisse hat und die Leute ohne Beatmungsgerät auf den Fluren sterben. Und dann sagt man ja, sorry Leute, jetzt müssen wir die Lockerungen zurücknehmen, das Gesundheitswesen schafft es nicht mehr. Ja, ja, also ich meine, ich glaube, Philipp, da ist eine Menge dran an dieser Analyse, denn gerade das Beispiel von Jens Spahn aus dieser Woche, deswegen haben wir diesen O-Ton gespielt am Anfang des Corona-Blogs, ne, das zeigt das ja sehr deutlich. Jens Spahn verkauft es uns tatsächlich so, als sei die aktuelle Corona-Entwicklung eine große Überraschung. Wer hätte denn damit rechnen können? Ne? Und um dann wahrscheinlich am Montag sagen zu können, nach der Bund-Länder-Konferenz, ja, jetzt mussten wir tatsächlich handeln, weil die Inzidenzwerte steigen. Ja, meine Güte, ne? Das hätte man alles vor 3 Wochen schon sehen können. Man hätte aus der MPK-Runde Anfang des Monats rausgehen müssen mit der Aussage, wir können uns überhaupt keine Lockerungen leisten. Das Einzige, was wir tun können, ist Schnelltests in Schulen zu sammeln, bis wir so viele haben und bis wir die Orga aufgestellt haben, dass wir wissen, wir können alle SchülerInnen morgens vor Beginn des Unterrichts durchtesten. Das wäre die einzig vertretbare Lockerung gewesen. Aber dazu hat man nicht das politische Kapital, und deswegen lässt man es einfach eskalieren. Mal schauen. Ich bin ehrlich gesagt selber gespannt, Philipp, ob jetzt quasi an diesem Wochenende die Lage schon so weit eskaliert ist, dass unsere PolitikerInnen am Montag den Mut aufbringen zu sagen, ja, der Karren steckt so weit im Dreck, wir müssen jetzt die Lockerung zurücknehmen. Ich bin sehr gespannt, oder ob man sich noch 2 Wochen Zeit kauft, bis wirklich die ersten Kliniken überlastet sind. Ja, mal schauen.
Da bin ich auch sehr gespannt, das wissen wir nicht. Ein anderer Faktor, der mir noch jetzt spontan einfällt, ist, der halt auch in diesen Mixen, es gibt ja immer nicht nur einen Faktor, sondern es gibt Faktoren, die diese Art der Entscheidung begünstigen, und das ist diese Verantwortungsdiffusion in diesem Gremium der MPK. Also da mischen so viele Leute mit, und alle können am Ende sagen, ja, haben wir beschlossen, aber machen wir nicht, oder Merkel sagt, haben wir beschlossen, aber ist halt Ländersache. Ländersache als Begriff, Ländersache ist, das ist so der Schlüsselbegriff und das Synonym für Verantwortungslosigkeit. Habe ich nichts mit zu tun, ist nicht meine Sache, kann ich nichts machen, ja. Ist halt so.
Ja, das ist ja so, dass das Blame Game, das zum Beispiel momentan gespielt wird rund um die Schnelltests, ne? Die Bundesländer sagen, na, Jens Spahn, also ich immer so als der eine Name für die Bundesebene und insbesondere für das Gesundheitsministerium, ne? Jens Spahn wollte die Tests besorgen, die Bundesebene sagt, nö, Tests besorgen ist Ländersache, ne? Und so kann man dann wunderschön auf den jeweils anderen zeigen, wenn es darum geht, keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Aber im Grunde schnurrt das alles auf dasselbe Stichwort zusammen, Philipp, das ist das Prinzip Prinzip Verantwortung. Ja? Jemand muss Verantwortung übernehmen und das macht man weder für quasi Lockdown-Maßnahmen, ja, das lässt man bewusst in den Sachzwang, in die Krise hinein eskalieren, um man sagen zu können, es ist alternativlos. Und auch bei der Kompetenzverteilung fehlt es einfach an Menschen, die sagen, ich übernehme jetzt Verantwortung. Wahrscheinlich haben beide ja recht, wahrscheinlich haben ja Bund und Länder ihren Anteil an dem Problem, wir müssen Schnelltests beschaffen. Aber meine Güte, vielleicht muss dann einfach mal sich jemand hinstellen und die Führung übernehmen. Das muss man ja sagen, ist so ein bisschen das Problem des Systems Merkel. Ne? Führung übernehmen und so ein bisschen vorausschauen, handeln ist nicht ihre große Sache. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn die Dinge eskaliert sind, hat Angela Merkel in verschiedenen Situationen auch schon durchaus Führungsstärke bewiesen. Stichwort Abschaffung oder Aussetzung der Wehrpflicht, Stichwort raus aus der Atomkraft, Fukushima. Ja, das sind so natürlich nur einige wenige Beispiele in einem Meer aus Unentschlossenheit, aber immerhin, ja, immerhin. Oder?
Ja, aber das belegt ja nur deinen Punkt. Mhm. Es belegt nur deinen Punkt. Wir haben es so lange eskalieren lassen und das war kein Plan, sondern es war immer eine kurzfristige Reaktion auf eine Krise. Wenn diese Krise aber so absehbar ist wie der Verlauf dieser Pandemie, dann ist das schon eine bewusstes Verstecken vor dieser Verantwortung.
Ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist also spätestens seit wir beiden, Philipp und ich, jetzt diese Analyse uns hier überlegt haben, bin ich wirklich ziemlich schockiert und zwar insbesondere auch deswegen, weil ich mir die Frage stelle, wie sieht's denn mit anderen Menschheitskrisen aus. Ne? Wir haben in dieser Folge schon viel über die Klimapolitik gesprochen. Wir haben analysiert, wie da sich mutmaßlich Lobbyinteressen von Großkonzernen fatal auswirken auf die deutsche Klimabilanz. Aber ich glaube, wenn man dann nochmal dieses Prinzip Verantwortungslosigkeit, die Flucht aus der Verantwortung dazu nimmt, dann, weißt du, dann, wenn Corona hier also nicht der Wendepunkt ist, dass Menschen, die politisch Verantwortung tragen, sagen, ich übernehme jetzt aber mal vorausschauend Verantwortung, auch wenn es heute noch unpopulär ist. Ja, meine Güte, dann sieht's aber für den Kampf gegen den Klimawandel in Deutschland jedenfalls ganz, ganz düster aus, oder?
Genau, also das eine ist die politische Kultur und das andere ist halt, dass der Staat sich auch umbauen muss. Das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, aber ich glaube, das muss die Lehre sein aus dieser Krise, dass wir uns als Gemeinwesen auch neu erfinden müssen, schneller werden müssen, digitalisierter werden müssen, auch so umstrukturieren müssen, dass wirklich im Fall der Fälle pragmatisch, schnell und unbürokratisch Lösungen gefunden werden können.
Also, und das ist wirklich ein guter Punkt, Philipp. Den Einsatz lass mich noch machen. Stichwort Digitalisierungspolitik / Breitbandausbau. Ja, ganz spannend. Christian Stöcker ist inzwischen Professor an einer Hamburger Fachhochschule im weitesten Sinne für Journalismus. Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie seine Denomination da ist von seinem Lehrstuhl. Aber er hat ja viele Jahre vorher im Spiegel gearbeitet oder bei Spiegel Online im Ressort Netzpolitik und oder Netzwelt heißt es, glaube ich, und der hat diese Woche nochmal verschiedene Artikel von ihm und seinen Kollegen getwittert aus den Jahren 2009 bis 2013, wo sie damals schon analysiert haben, woran es fehlt beim deutschen Breitbandausbau und siehe da, sie haben damals schon sehr schön rausgearbeitet, dass es insbesondere die Lobbypolitik der großen Telekommunikationskonzerne war, die damals Union und FDP, ja, die damals ja in der Verantwortung standen in der schwarz-gelben Koalition, die damals Union und FDP dazu gebracht haben, zum Beispiel sich gegen den sogenannten Universaldienst auszusprechen, also gegen die Verpflichtung von Telekommunikationskonzernen in jedem Haushalt Breitbandanschlüsse zu legen.
Telefonbuch ist Pflicht. Ja, ist ja. Universaldienst, muss jeder Zugang zu kriegen. Breitband ist es nicht.
Und Handy ist es auch nicht. Das muss ich mal überlegen. Wir haben weder für Handy noch für Breitband haben wir bis heute die Verpflichtung, eine wirksame Verpflichtung. Und da machen Stöcker und seine Kollegen schon vor über 10 Jahren deutlich, woran es liegt. Und es sind immer wieder dieselben Lobbyinteressen, die Telekommunikationskonzerne, die einfach keine Lust haben, genug zu investieren, sodass wir bis heute eben in vielen Bereichen Deutschlands weiße Flecken haben auf der Internetlandkarte. Und insofern, Philipp, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs, der nochmal deinen Punkt unterstreichen sollte. Wir müssen uns wirklich politisch neu erfinden. Wir müssen den Eindruck von Partikularinteressen und Lobbyverbänden massiv zurückdrängen damit und wir brauchen einfach mehr Verantwortungsübernahme in der Politik. Wir brauchen Menschen, die sagen, ja, das ist vielleicht heute noch nicht populär, es ist aber der richtige Weg, wir müssen das tun und nur dann geht's weiter. Und es gibt ja solche Menschen und es gab solche Menschen auch immer wieder. Ja, denken wir an Willy Brandt und seine Ostpolitik. Ja, die Aussöhnung insbesondere mit Polen war jetzt durchaus nicht populär in Westdeutschland, ne, in den 70er Jahren, als Willy Brandt damit angetreten ist. Es gab ja durchaus massive Proteste, zum Beispiel gegen seinen Kniefall im Warschauer Ghetto. Ja, das muss man überlegen. Aber das war Führungsstärke. Willy Brandt hat sich hingestellt und gesagt, wir brauchen einen völlig neuen Weg. Wir müssen die verlorenen Ostgebiete, ja, die dann eben zu Polen gekommen waren, durch die Oder-Neiße-Grenze, wir müssen diese Gebiete abschreiben. Wir müssen einen Ausweg, eine Aussöhnung schaffen mit Osteuropa. Und das hat er halt durchgeboxt. Und das das stelle ich mir unter politischer Führung vor. Und heute würde das, glaube ich, selbst bis in die ganz erzkonservativen Kreise der Union niemand mehr anzweifeln, dass die Ostpolitik im Ergebnis richtig war. Ja, wir brauchen Menschen, die sagen, so machen wir das jetzt. Und die dann dafür werben. Man kann nicht immer nur nach den Umfragen schauen. Wir brauchen Menschen, die sich überlegen, was ist richtig. Und die dann zwar sagen, es gibt dafür noch keine Mehrheit. Okay, dann beschaffe ich mir die Mehrheit. Dann stelle ich mich halt auf die Marktplätze und setze mich zu Anne Will und beschaffe mir die Mehrheiten, indem ich die Menschen davon überzeuge. Und wo sind diese Menschen heute, Philipp? Wo sind sie?
Tja, I don't know.
Lauterbach, yo.
Lauterbach, ja.
Karl Lauterbach, immerhin redet Klartext. Das muss man ihm anerkennen. Ja.
Schon bewundernswert, was der da so alles aussteht, aber ja. Auch auf Twitter und an Gegenwind. Aber ja, er stellt sich dahin. Also der hat ja Morddrohungen gekriegt und alles Mögliche. Aber er ist halt jemand, der gibt sich Mühe und gesteht auch Fehler ein, wenn er welche macht.
Ja, das macht mir Hoffnung, dass es solche Menschen noch gibt. Gut, wir haben nochmal eine klitzekleine Pause, bevor wir auf die Zielgerade gehen.
Werbung.
Von Öffnung sind wir noch ein bisschen weiter entfernt und so bleibt Online-Einkaufen natürlich bis auf Weiteres auch ein gutes Mittel, um Kontakte zu vermeiden. Da gibt es einen Anbieter, das ist die Coro Drogerie. Dort gibt es haltbare Lebensmittel. Die wollen Nummer 1 werden in Europa für haltbare Lebensmittel. Da gibt es sowas wie Brotaufstriche, Snacks, Öle, Kaffee, auch Süßigkeiten, Getreide, sowas wie Fleischalternativen für Vegetarier und Vegetarierinnen, aber eben auch für Leute, die Fleisch essen. Gibt aber auch Säfte und Kaffee und Trockenfrüchte und so weiter und so fort. Könnt ihr euch alles angucken. Das gibt vor allen Dingen auch für jedes Produkt ein Datenblatt und auch Rezeptvorschläge, weil man ja nicht immer weiß, was mit Spinatpulver so alles zu kochen ist. Und ihr bekommt auch noch als Lagehörer und Hörerin 5% Rabatt, wenn ihr dort kommt mit dem Gutscheincode Lage der Nation. Gibt es unter Coro Drogerie, Lage der Nation, alles wie immer auch in den Shownotes.
Werbung.
Zielgerade, würde ich sagen, Ulf.
Sieht's aus. Wir hatten noch ein bisschen Feedback zum Thema Psychotherapie, Philipp. Da hast du hier ein Zitat reingeschrieben ins Pad.
Ja, genau. Das fand ich ein wichtiger Hinweis, kam im Forum, glaube ich. Also, ne, wir haben über Psychotherapie gesprochen und dann kam der Hinweis, Zitat, oft ist eventuell auch schon eine psychologische Beratung ausreichend, nämlich dann, wenn der Klient, die Klientin noch Zugang zu seinen Selbstheilungskräften, also Ressourcen hat. Das finde ich ist ein wichtiger Hinweis, dass man nicht mit jedem Problem immer eine Therapie machen muss und zu einem Therapeuten, Therapeutin gehen muss, sondern eben auch zu einem Psychologen, zu einer Psychologin gehen kann, die unter Umständen dann mit einer Beratung schon weiterhelfen kann, wenn man eben, ja, noch Zugriff, wie das immer so heißt, auf seine Ressourcen hat, auf seine Selbstheilungskräfte. Da habe ich auch schon aus dem Familien- und Bekanntenkreis gehört, dass das einigen wirklich schon weitergeholfen hat. Nur ein Gespräch mit einem Psychologen, einer Psychologin. Und wenn das dann nicht geht, dann kann man immer noch eskalieren.
Ja, das ist das eine. Ansonsten haben wir sehr viel positives Feedback bekommen zu unserem Blog über die Psychotherapie in unserer Jubiläumsfolge. Ganz, ganz viele Menschen, die sich bedankt haben, dass wir das Thema mal aufgegriffen haben, denn und ehrlich gesagt, so gut wie kein substanzieller Widerspruch, muss man ganz ehrlich sagen. Also das fand ich ganz bemerkenswert. Ein Hörer hat uns bei uns in der im Lageforum unter talk.lagedernation.org darauf hingewiesen, dass das natürlich zu steigenden Kosten bei der gesetzlichen Krankenversicherung führen würde, wenn man mehr Kassensitze schafft. Dass er deswegen sagt, wir brauchen sowas wie eine einheitliche Krankenversicherung, also auf Deutsch Zusammenführung der privaten und der gesetzlichen Kassen. Das ist nochmal ein ganz großes Thema. Wir haben das mal quasi auf den Zettel geschrieben und schauen uns das nochmal in Ruhe an. Das können wir jetzt nicht in zwei Sätzen. Aber ein Wort war mir noch wichtig zu dem Thema Kosten. Das kam auch im Lageforum und das haben wir ja in der Sendung auch angesprochen. Aber ich glaube, das muss man immer nochmal dazu sagen. Das Kostenargument ist wahrscheinlich kurzsichtig, denn eine rechtzeitige, schnelle, effektive Betreuung von Menschen, die sich, die einfach unter psychischen Problemen leiden, ist sogar aus einer ökonomischen Perspektive eine sehr gute Idee, einfach weil diese Menschen dann eben schneller wieder gesund werden, weil sie nicht ausfallen, weil sich ihre psychischen Leiden nicht chronifizieren. Das heißt also, ich glaube, mit den Kosten kann man da nur ganz begrenzt argumentieren. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Wir warten ehrlich gesagt gespannt auf die politischen Initiativen, um den Zugang zur Psychotherapie zu erleichtern, und zwar insbesondere zu solchen PsychotherapeutInnen, die keinen Kassensitz haben. Wir haben schon darauf hingewiesen, es gibt ja schon heute im SGB 5, Paragraph 13 die Möglichkeit, dass auch die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten von Behandlungen bei PsychotherapeutInnen übernimmt, die keinen Kassensitz haben. Aber das ist bislang total bürokratisch. Man muss irgendwie vergebliche Versuche bei zugelassenem oder bei PsychotherapeutInnen mit Kassensitz nachweisen. Da wäre jetzt einfach dringend erforderlich, dass der Gesetzgeber jedenfalls für einen Übergangszeitraum quasi diese Pflicht abschafft, erstmal 50 Psychotherapeuten vergeblich abzuklappern. Ich bin sehr gespannt, wann es da politische Initiativen gibt, und freuen uns da immer über einen Hinweis, wenn vielleicht sogar mal aus den Regierungsfraktionen hier quasi ein Hotfix, eine schnelle Lösung vorgeschlagen wird, oder sonst wenigstens aus den Oppositionsfraktionen würde ich mir das doch dringend wünschen. Ich bin gespannt, wann da etwas kommt.
Ja, ganz zum Schluss auch noch ein bisschen Feedback zu Luca. Angesichts dieser wirklich jetzt schon langen Sendung müssen wir da auf eine ausführliche Runde Diskussion nochmal verzichten. Das machen wir vielleicht nächste Woche. Aber nur so viel muss gesagt werden. Wir haben den Fehler gemacht, den Zusammenschluss der Luca-Alternativ-Apps als Darf ich rein zu bezeichnen. Darf ich rein ist eine dieser Apps, und sie alle haben sich zusammengeschlossen unter der Bezeichnung Wir für Digitalisierung. Also das war der Fehler, den wir da gemacht haben. Alles andere ist so ein bisschen Debatte. Die müssen wir schieben, vielleicht aufs nächste Mal.
Ja, oder auch in zwei Wochen. Also was diese Apps angeht, muss man einfach so ein bisschen beobachten. Es gibt da auch, sagen wir mal, Gerüchte, dass die Corona-Warn-App in einer bestimmten Weise ergänzt werden soll. Aber wie gesagt, da warten wir noch so ein bisschen die Entwicklung ab, um das in Ruhe nochmal zu analysieren. Da haben wir noch einen weiteren Hinweis. Wir hatten ja immer mal wieder Probleme, dass Menschen, die an unser Lagekonto eine Spende überweisen wollen, über die wir uns natürlich sehr, sehr freuen, ein paar Probleme hatten, weil sie teilweise irgendwie von ihren Banken angerufen wurden, ob sie wirklich an die Lage spenden wollen. Und der Hinweis oder der Hintergrund dürfte sein, dass wir formal ein niederländisches Konto haben, einfach weil das am besten funktioniert hat für uns bei einer niederländischen Direktbank. Und jetzt gibt es eine neue Initiative, die solche Diskriminierungen von nicht-deutschen IBANs mal der Kommission insbesondere zur Kenntnis bringen will. Unter Accept My IBAN, also Accept My IBAN in einem Wort.org, kann man sich eintragen, wenn eine nicht-deutsche IBAN nicht akzeptiert wird, denn das ist eben eine Diskriminierung, die gegen Europarecht verstößt. Die Idee von SEPA ist ja ein Single European Payment Area, ja, also ein einheitlicher europäischer Zahlungsraum. Und wenn gegen dieses SEPA-Prinzip verstoßen wird, dann ist das eine Verletzung europäischen Rechts im Zweifel. Deswegen, wenn ihr Probleme habt, müsst ihr jetzt euch nicht mehr im Stillen ärgern, sondern tragt eure IBAN oder unsere IBAN ein bei acceptmyiban.org. Dahinter steht eine Initiative von Banken mit nicht-deutschen IBANs, die dann bei der Kommission sich entsprechend beschweren wollen.
Genau, dann hast du noch einen Filmtipp.
Ach so, ja, ganz genau. Ganz kurzer Hinweis zum Schluss. Die neuen deutschen MedienmacherInnen sind eine Initiative von JournalistInnen, Medienmachern, FilmemacherInnen, die insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund unter ihren Beschäftigten haben und da interessante Perspektiven, finde ich, einnehmen. Unter anderem haben sie jetzt Filme zu verschiedenen Artikeln des Grundgesetzes gedreht. Das sind so sehr nette Trickfilme. Die Idee ist immer, es wird ein Problem im Alltagsleben aufgegriffen, und dann haben diese Filme quasi zwei verschiedene Enden. Ein Ende mit Grundrechten, ein Ende ohne Grundrechte, sodass man sehr schön erkennen kann, wozu unser Grundgesetz in der Praxis gut ist. Ich habe die bei der Konzeption dieser Filme so ein bisschen beraten, und ich finde die wirklich total hübsch und total schön. Natürlich ist das jetzt juristisch immer ein bisschen vereinfacht, aber darum geht's ja auch, ne? Quasi in einfachen Worten, in einfacher Sprache klarzumachen, was unser Grundgesetz konkret bewirkt. Die haben diese Filme in 8 verschiedenen Sprachen ins Netz gestellt. Wir packen den Link in die Shownotes. Genau, könnt ihr euch angucken. Und gerade für Menschen, die selber in der Jugendbildung zum Beispiel tätig sind oder auch in der Erwachsenenbildung mit Menschen mit nicht deutscher Muttersprache, kann das, glaube ich, sehr hilfreich sein, einfach mal zu sehen, wozu ist das Grundgesetz gut, wozu sind die Grundrechte gut. Wenn ihr Lust habt, schaut mal rein.
Und damit sind wir auch schon am Ende unserer knackigen, kurzen Lage von dieser Woche. Meine Fresse, wir hatten irgendwann mal uns vorgenommen, heute mal ein bisschen das knapper zu gestalten. Ist uns nicht gelungen, aber dafür gibt's ja die Kurzfassung. Könnt ihr euch anhören und abonnieren unter plus.de www.lagedernation.org. Wir sagen danke für eure Geduld, danke für euer Interesse, danke für eure Unterstützung, danke fürs Zuhören und wenn ihr mögt, bis nächste Woche.
Auf bald. Ciao.